Herzlich willkommen bei Damals TM, dem Podcast darüber, wie es kam, dass es kam, so dass es ist, wie es ist. Ausgabe 103 höchstwahrscheinlich, selbst der Ajuvo. Und ich habe mal wieder einen Gast, nämlich Tomate. Hallo Tomate.
Hallo Ajuvo.
Tomate ist einigen Stammhörern wahrscheinlich bekannt, denn er ist zum zweiten Mal bei Damals TM. Das erste Mal war Folge 49 zum Passwesen. Das war die Ausgabe vom 21. Dezember 2017.
Es ist ein paar Jahre her.
Ja, das ist ja auch ein niederfrequenter Podcast hier, aber keine Angst. Ich werde diese Sendung jetzt zeitnah produzieren, vielleicht heute noch. Und ich komme die Tage, so viel als Ansage vorweg, mal mit einer Hausmeisterfolge und Dingen, die ich noch zu liegen habe. Ja, wie immer ist viel zu tun, es geschehen viele Dinge. Verweis auf die Shownotes auf damals-tm-podcast.de. Da wird es den einen oder anderen Link geben, auch auf die alte Sendung mit Tomate. Und ansonsten unterhalten wir uns heute mal über, so, das war so mein Arbeitstitel, Brief und Siegel.
Ja.
Drauf gekommen bin ich, als du neulich beim Berliner CCC einen Vortrag gemacht hast im Rahmen des Datengartenformates, wo es um, korrigier mich jetzt ganz, wie war es, Unterschrift, Urkunden und Unterschriften.
Ne? Unterschriften und Siegel.
Unterschriften und Siegel, so
also,
war es, ja.
Also das meiste, was unterschrieben wird, wird im Augenblick zu einer Urkunde.
Ja, genau. Also da habe ich gedacht, okay, das könnte man mit so einigem erweitern, was hier schon mal Thema war und was zum Teil noch nicht zur Sprache kam. Und da wird bestimmt was richtig Witziges draus, denn also eine Macke haben wir beiden ja, also A, wir reden schnell, denkt dran, in eurem Podcatcher gibt es auch die 0,7-Funktion.
Das ist, ich liebe ja neue Technik, manchmal, und die finde ich ganz gut in dem Fall, weil ja, wir reden halt schnell. Wir schaukeln uns auch noch hoch zwischendurch.
Ja, das ist ja auch.
Das ist halt so.
Ja, nee, es ist ja auch, ne, viele von unseren Hörern sind ja auch so und hören sonst fast alle Podcasts mit 1,3 oder so. Und jetzt machen wir halt mal einen, den man auch mit 0,7 hören kann. Das passt. Mache ich sonst nie. Benutzt du das? Ich mache nur 1,0 normalerweise.
Ich höre ja keine Podcasts.
Ich höre
mal ein Segment.
Ah ja.
Aber Podcasts finde ich, ich kann mich darauf nicht konzentrieren. Also alles, was länger als 20 Minuten ist und meine Aufmerksamkeitsspanne macht, puff.
Ja.
Okay. Und will irgendwo einen Stempel hinsetzen.
Ja. Also das 0,7-Feature, das mache ich auch selten. Das mache ich manchmal bei so Podcasts in Fremdsprachen, die ich nicht so richtig kann, wo alles durch den Hauptspeicher muss. Aber du hast recht, das ist anstrengend. Da will man irgendwann nicht mehr.
Ich finde Podcasts anstrengend. Ich bin gerne zu Gast bei Podcasts, wie ihr wissen. Sie haben nicht mein erstes Runde.
Nein, genau.
Ich war schon bei anderen Podcasts.
Ja, bei vielen Podcasts.
Aber hören ist wirklich, also alles, was über diese 20 Minuten geht, ist anscheinend nicht meins. Das ist ganz spannend. Ja. Das sind tolle Inhalte und ich kann die leider dann immer nur bruchstückweise konsumieren. Aber es leben die Shownotes.
Ja.
Es leben Kapitelmarken vor allem.
Ja.
Und ich kann endlich dann dahin klicken, was ich hören möchte. Und das ist fantastisch.
Finde ich auch. Ich weiß gar nicht, ich speichere und erhebe ja keinerlei Daten über meine Hörer. Also ich kann wirklich nur mutmaßen anhand der Episoden-Dateigrößen und der Downloadraten vom Server, kann ich so raten, wie oft downgeloadet, was die Leute dann gemacht haben, weiß ich nicht. Ist ja vielleicht auch ganz gut. Also ein paar tausend Menschen scheint es zu geben, die das relativ stabil hören, seit nunmehr über 10 Jahren.
Puh.
Ja, über 100 Folgen und es ist halt ein niederfrequenter Podcast, so im Durchschnitt 10 Folgen pro Jahr.
Das ist aber doch mal eine gute Quote, finde ich. Da kann man vielleicht sogar mal aufholen, wenn man mal anfangen möchte.
Ja,
aber ist auch kein es ist ja kein rein Podcast.
Nein, das ist genau. Ich wollte sagen, es ist ja einfach da. Man kann ja diese Folgen, ganz ursprünglich dachte ich mal, okay, wenn 100 Folgen voll sind, dann stelle ich das so als solitär so in dieses Internet und dann ist es eben da und richtig interessant ist das sowieso erst in 50 Jahren. Aber weit gefehlt. Und es entwickeln sich ja auch aus sich selbst heraus neue Formate. Ja, also genau wie du, also ich bin ja nun auch ein älteres Semester, daher ja auch ein bisschen dieses damals TM-Moment. Genau wie du bin ich auch der Meinung, dass so alte Kulturtechniken wie Schreiben mit der Hand, Stempeln, Siegeln, Dinge unterschreiben, überhaupt Dinge auf Papier, Papier physisch von A nach B bewegen, alles so Kulturtechniken sind, die man ein Stück weit bewahren sollte vielleicht, ohne dass ich jetzt wüsste, was es außer Sentimentalität noch so ist.
Es hat vor allem Sentimentalität, aber ich bin ja auch, ich schreibe ja Briefe, eigentlich weil ich eine Sauklaue habe. Die nicht mal mehr ich nach 20 Minuten lesen kann, mache ich das so, dass ich den Brief tippe und dann nur die Begrüßung und die Verabschiedung mit der Hand draufschreibe.
Oh, okay.
Ne? Dann verschicke ich Briefe für Menschen lesbar, aber auf Papier. Und ich finde das einfach sehr schön, diese Langsamkeit wieder zu entdecken.
Ja.
Nichts gegen E-Mails, also ich finde E-Mails auch fantastisch, ich liebe E-Mails, aber gerade wenn es so um einfach nur einen privaten Austausch geht, der jetzt nicht sofort passieren muss, finde ich das Brief ein, oder auch die Postkarte, ich bekomme regelmäßig Postkarten von Menschen und ich liebe das einfach sehr.
Ich auch.
Die klassische Ansichtskarte.
Ja, mit Postkarten habe ich auch die völlige Meise. Ich mache auch Postcrossing, also für die, die es interessiert, postcrossing.com. Stimmt, das verschicke ich auch fast jeden Tag und mittlerweile hebt man sich da ja auch ein bisschen hervor. Ich verschicke ja auch noch einmal die Woche ein Fax, wenn auch in elektronischer Form, aber immerhin habe ich einen Dienstleister, dem ich ein paar Euro in den Hut werfe dafür, dass
meine Fritzbox kann Faxe verschicken.
Das könnte meine auch, aber das mache ich noch nicht mal. Ich habe so einen Account bei irgendeinem Dienst schon seit ewig.
Ja, ich habe ja, das ist in meiner Telefonflatrate mit drin, ne? Bei Vodafone.
Okay.
Und das kann ich auch Faxe schicken. Die meisten Faxe bekommt das Finanzamt in der Tat von mir.
Genau, denn du bist ja echt so ein Bürokratie-Liebhaber.
Ich liebe Bürokratie und je mehr ich mich damit beschäftige über all die Jahre, desto mehr liebe ich die Absurditäten von Bürokratie und was wir da eigentlich für Dinge tun, die so absurd sind, wenn man sie weiterdenkt in die heutige Zeit hinein. Es ist ein Riesenspaß. Ich weiß halt mittlerweile sehr gut, warum die Sachen sind, wie sie sind. Das ist schon mal ein bisschen hilfreicher, den absurden Scheiß durchzuziehen.
Ja.
Aber im Endeffekt ist es natürlich, ist unsere Bürokratie problematisch.
Klar, also alle diejenigen, die so aus der Nerd-Szene irgendwie in der sogenannten Verwaltungsdigitalisierung unterwegs sind.
Ziehe meinen Hut.
Ja, ich habe auch Mitleid und manche von denen, glaube ich, schaffen das auch nur, weil sie ihre Neurodiversität in der richtigen Weise da irgendwie einsetzen.
Wahrscheinlich. Ich meine, wenn ich mir anschaue, wie viele, es gibt ja dieses schöne Bonbon, wenn du einen Scheißprozess digitalisierst, hast du einen digitalen Scheißprozess.
Stimmt.
Und das sehen wir halt jeden Tag.
Genau.
Und das ist sehr schade, dass es halt eben nicht dann der Prozess auch besser wird. Also wenn ich jetzt PDFs ausdrucke, ist das halt kein besserer Prozess.
Nee, absolut nicht. Wobei, wie gesagt, analog und so. Und
das kann ich halt unterschreiben. Das kann ich halt unterschreiben, so ein PDF, das ich ausgedruckt habe.
Genau, das kann man heutzutage unterschreiben. Oder sagen wir mal signieren, ob das zu unterschreiben. Na, wir kommen da noch drauf. Also ja, manchmal ist es ja auch gut, wenn Sachen noch so wie früher sind und so als Fallback-Ebene ist das auch gar nicht schlecht, so manchmal mit Papier. Und ich kann mich noch erinnern, wie so irgendwie, früher auch so uralte Routinen beibehalten wurden oder zumindest parallel weitergeführt, buchstäblich so als Prozess-Backup, wenn man mal ewig keinen Strom hätte oder was weiß ich, was alles so.
Das ist nicht ganz dumm.
Nee, so ein paar Dinge. Und natürlich papiergebundene Dinge. Ja, das ist völlig okay. Ja,
husten wir jetzt mal in den Podcast rein.
Völlig in Ordnung. Also nicht umsonst, nicht so anekdotisch. Ich glaube, eines der ersten Gebäude, die Royal Air Force in Hamburg bombardiert hat, war 1940 das Finanzamt. War sicherlich keine so dumme Idee. Da waren Datenträger halt noch so ortsgebunden und Backup war schwierig, vor allem paralleles Backup war schwierig.
Was aber auch gemacht hat, dass wir zum Beispiel bombardierte Bibliotheken, die halt jetzt alles verloren ist. Ne?
Ja, in der Tat. Das ist ja schon öfter früher passiert, die Bibliothek von Alexandria und so.
Ja, das ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Das gibt ja diese wundervollen Ideen, dass das Weltwissen, das gesammelt war, ein Siegerweltwissen war.
Und
nicht generell das Weltwissen. Aber das würde, glaube ich, den Podcast heute sprengen.
Den heutigen sprengt das total. Aber nicht brennt es nicht immer schlecht. Wie war das? Die Hittiter, von denen wissen wir nur, weil es in ihrer Bibliothek mal gebrannt hat und dann die Tontafeln gebrannt wurden und darum haben sie überlebt.
Genau.
Anyways, also wir halten uns jetzt wir unterhalten uns über Papier, über Unterschriften, über Siegel.
Und eventuell Stempel.
Ja, Stempel ist der kleine Bruder des Siegels, dachte ich so.
Das ist, der Enkel.
Ja, vielleicht so.
Ja.
Sowas in der Art. Also, ja, wie soll ich sagen, damals, ne, berittene Boten und so Mittelalter, Pipapo, also ist ja eine uralte Sache mit den Urkunden.
Das ist sehr alt, also wir haben zum Beispiel von Karl dem Großen haben wir mehrere tausend Urkunden, wir haben von diversen Päpsten Urkunden, die sehr alt sind, wir haben Urkunden aus der Römerzeit, von den Griechen, aus der Zeit, so. Also Urkunden haben wir haben auch Urkunden in Tontafeln, in der Fall halt aus Babylon, beziehungsweise also halt aus, Gott, wie hieß das gleich? wo die Stadt Ur drinne saß, das Land, ich habe gerade den Namen vergessen, weil ich
Mesopotamien. Bin.
Mesopotamien,
das danke. Land zwischen den Flüssen, ja.
Genau, dort wurde ja mit Tontafeln auch, ja. Mit Keilschrift in Ton. Ja. Das ist natürlich auch erhalten. Die älteste erhaltene Schrift ist übrigens eine Beschwerde über eine Kupferlieferung, dass die qualitativ nicht hochwertig genug sei.
Genau, zumindest nach jetzigem Wissensstand.
Nach jetzigen,
ja. Und nicht wie die Urban Legend ein Parkverbot, aber.
Nein, so. Genau, es ist viel besser, es ist eine Beschwerde über eine es ist Customer Support Problematik.
Ja, na klar, ich meine, damals war halt die Bandbreite wirklich extrem schmal und Material, auf dem man schreiben konnte, war ja auch noch viel, viel knapper. Also
naja, bei Ton ging es eigentlich.
Ja. Aber dann kam Pergament, also Tierhäute, mühsamst.
Wurde ja auch wiederverwendet, indem man es abgekratzt hat.
Genau, wiederverwendet, aber dafür haltbar. Also alte Pergamente, das
hält, ja.
Das hält.
Also wenn man jetzt nicht gerade irgendwie irgendwelchen Chemikalien aussetzt,
ja, aber
unserer Luft heutzutage.
Genau, aber das kann in irgendeiner kaputten Bibliothek auch schon mal 100 Jahre im Freien stehen. Das macht so ein Pergamentbuch gar nichts.
Ja, in der Regel nicht.
Nee, das ist schon enorm. Aber war halt teuer, hatte nicht jeder. Und ja, keine Ahnung, die Chinesen haben angeblich das Papier erfunden, aber es dauerte, bis das dann zu uns kam. Und
ja, wie alles, was irgendwie praktisch war, dauerte, bis es zu uns kam. Außer es war Schwarzpulver, das war sehr schnell bei uns gewesen dann.
Ja, ja.
Also im Verhältnis.
Ja, ja, genau. Also jedenfalls, früher halten wir fest, allein schon so der Besitz eines Stückes, was auch immer, auf das man irgendwas mit irgendwas schreiben konnte, war schon mal eine wesentlich teure Angelegenheit und wesentlich weniger Leute konnten vernünftig schreiben und es war auch keineswegs normiert, wie man jetzt, der von dir erwähnte Karl der Große hat ja erstmal, glaube ich, eine Standardschrift definiert. Die
karolingische Minuskel.
Genau. Damit überhaupt mal halbwegs klar war in seinem Reich, wie man gefälligst schreibt, weil ansonsten.
Genau, das Alphabet standardisieren quasi, das auch mit unserem heutigen Alphabet nur entfernt zu tun hat bei einigen Buchstaben, aber generell so karolingische Minuskel lesen mit viel Fantasie und wenn man nicht ganz, ganz lesensunkundig ist, kann man das schon grob entziffern, aber im Endeffekt lesen karolingische Minuskel schon schwierig, so kann ich nicht empfehlen.
Nee.
Aber ja, das war Karl der Große, hat ein Standardalphabet eingeführt im Heiligen Römischen Reich der Deutschen Nation, was bestimmt auch der Schriftsprache nur wohlgetan hat.
Mit Sicherheit, mit Sicherheit. Also wie gesagt, man hat also heute noch existierende Kulturtechnik, wie etwa das Kopieren, ja auch früher schon gemacht. Nur da mussten dann halt, wenn irgendwie der Kaiser... Das
waren Mönche.
Genau, die Mönche standen dann halt im großen Saal und haben dann so am Stehpult halt irgendwas 10-mal abgeschrieben.
Und
so.
Gemalt rein.
Dabei. Und gemalt.
Ne? Aber man darf nicht vergessen, dass Mönche vor allem religiöse Schriften natürlich kopiert haben, aber auch Übersetzungsarbeit gemacht haben. Ne? Und zwar wurden ja viele, und das ist sehr spannend, wir haben, also viel wurde zum Beispiel vom Arabischen ins Griechische übersetzt, um dann das Deutsche übersetzt, also das Deutsche, das man damals sprach, übersetzt zu werden.
Ja.
Und dann war es das griechische Original. Plötzlich, ne? Also das ist, solche Sachen sind passiert.
Und rückwärts auch.
Und rückwärts auch.
Naja.
Ja.
Verluste und so weiter. Also es gab im Prinzip alles schon, was es jetzt auch gab, nur hat alles sehr viel schmalbandiger in sehr viel weniger Exemplaren. Und ich glaube, damit können wir anfangen. Wenn jemand so ein Pergament hat, was irgendwie so ganz feierlich und offiziell aussah und wo womöglich auch noch jemand seinen Namen draufgeschrieben hatte und noch irgendwas dran geklebt, dann war das schon mal nicht mehr so einfach nachzumachen irgendwie.
Ja, oder halt doch.
Oder halt doch, oder vielleicht gerade weil.
Genau.
Kann natürlich sein, weil also, Urkunde ist ja alles. Ich glaube, ich habe im ersten Semester gelernt, Urkunde ist jedes Ding, was über einen rechtserheblichen Tatbestand Auskunft gibt.
Was jedes Ding, das Auskunft gibt, ist erstmal, also damals noch eine Urkunde.
Ja, ja, ja.
Heute ist eine Urkunde ganz klar definiert.
Genau.
Aber so eine Urkunde damals hat Auskunft gegeben, wie ein Ausweis war eine Urkunde.
Ne? So, ja, ja, genau. Eine Garderobenmarke ist auch eine Urkunde.
Sowas. Im Endeffekt nein, aber so
ja,
ähnlich.
Ja, 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 genau.
Dann kommt jetzt gleich der Bankkaufmann.
Ja, 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 genau.
Ja, genau, so eine Urkunde hast du gehabt und wir wissen zum Beispiel von, wir gehen davon aus, dass bei Karl dem Großen immerhin der große deutsche Kaiser, ne? Die Hälfte erhaltenen Dokumente, also erhaltenen Urkunden Fälschungen sind. Die Hälfte.
Ja.
Knapp. Wir wissen es nicht genau, weil die auf so viele Archive verstreut sind, dass es schwer ist, da systematisch dran zu arbeiten.
Genau. Also klar, so eine extrem schmalbandiger, mit extrem hoher Latenz versehene bürokratische Kommunikation, so mit berittenen Booten und wenigen Zetteln, naja, die lädt natürlich dazu ein, beziehungsweise zum Teil muss die auch so gemacht werden. Ich kann mir vorstellen, dass manche Urkunden möglicherweise auch sehr weit transportiert wurden, dort dann tatsächlich kopiert und möglicherweise verfälscht, warum nicht mal eine Null dran machen und dann weiter transportiert, noch viel weiter weg.
Nee, das ist in der Tat so nicht passiert. Das sind eher diese Fälschungen sind dann oft Jahrhunderte später erst gemacht worden.
Ah, du meinst diese, wo es um Territorien
geht. Territorien, so Titel, Rechte.
Genau. Die römische Urkunde und überhaupt.
Genau, ja, das. Ja. Das kann ich nachher dann gleich nochmal gerne erzählen, die Anekdote.
Ja, ja.
Aber auf jeden Fall gab es sowas wie den Geleitbrief. Geleitbriefe waren immerhin wichtig. Die hat natürlich die Person, die betroffen war von dem Geleitbrief, mit sich getragen, diese Urkunde.
Genau.
Das Lustige ist
Folge 49.
Das Lustige ist ja, dass jetzt, wenn du und ich die Torwachen gewesen wären, wir hätten es gar nicht lesen können.
Nö.
Wir konnten nämlich nicht lesen.
Genau.
Aber wir haben diesen Siegel gekannt.
Genau.
Vermutlich. Oder auch nicht?
Also wir haben zumindest genug so ein Zeug gesehen, dass uns nicht jeder Idiot hätte übertölpeln können.
Genau. Und Siegelwachs war ja auch teuer.
Genau, und Siegelwachs war teuer und die mit den Siegeln, wir kommen noch dazu, das hatte ja durch einige Spezialitäten, die die meisten Leute gar nicht so wussten. Also kurz und gut, es war dann doch relativ einfach. Also die Leute, die, wie soll ich sagen, öfter mit sowas zu tun hatten, zum Beispiel die Mönche oder auch die Torwachen am Stadttor oder auch die Steuereintreiber oder wer auch immer, die wussten schon so ungefähr, wie das auszusehen hätte.
Ja, genau.
Aber natürlich konnte man mit diesem Herrschaftswissen, so als Mönch oder so, mit genug Zeit natürlich auch eine Fälschung machen, mit der man in 90% der Fälle durchkam.
Davon gehe ich fest aus. Ich bin auch fast sicher, dass es Fälschungen aus Mönchshand gibt. Aber dazu habe ich jetzt keinerlei genaueres Wissen. Ich weiß mal was nicht. Wie könnte das passieren?
Ja.
Aber ja, also so eine Urkunde, ne? So die Verifikation davon war ja dann auch eher schwieriger. Also da war jetzt eine Urkunde, wir, Karl der Große, von Gottes Gnaden, mit den ganzen Titeln aufgezählt und so.
Genau.
Haben heute am Datum entschieden, dass du jetzt hier die Ländereien von Trient erbst. Punkt. Bis die nächsten drei Generationen. Dann kommt mein Name drunter, also Karl der Große, Carolus Magnus, wie unterschrieben hat. Und dann male ich meine Unterschrift drauf. Die sieht bei Karl dem Großen halt auch sehr schön aus, muss man dazu sagen.
War der Erfinder des Logos sozusagen.
Ja, ne? Ungefähr so. Und dann, dann fehlt noch was.
Genau. Weil das kann ja nicht sein, dass einfach nur, also muss ja jemand irgendwie bestätigen, bezeugen, sonst wie, dachte man damals schon. Und dann gab es halt so den Kanzlisten, der, ja, was hat er gemacht am Anfang?
Der hat das Siegel angebracht.
Genau. Und war das von Anfang an, so wie wir das so kennen, so mit so einer Art Kerzenwachs und so einem Stück Metall, was man da so reinpresst?
Ja, also oft waren Siegelringe, keine Stempel, wie man sie heute, also heute kann man auf AliExpress Siegelstempel kaufen, für Buchstaben und dergleichen oder für kleine Bilder.
Ja.
Das waren aber damals in der Tat Ringe. Großteil. Es gab auch Amulettsiegel, also das heißt, sie wurden als Amulett um den Hals getragen. Aber auf jeden Fall, das hat dann, und dann hat er noch unterschrieben dazu.
Ja, genau.
Der Kanzlist, ne? So, und dann hat er quasi gesagt, so, ich bezeuge, das ist Karl der Große. Das Lustige ist, wer er ist, hat niemand bezeugt.
Stimmt. Da hörte es dann meistens auf. Ich meine, das ist ja bis heute so, wenn du irgendwie einen Schrieb vom Gericht kriegst, da steht ja dann auch drin, was weiß ich, was Vorsitzender, Richter, Doktor sowieso, nicht, und dann eben beglaubigt Piesepampel Kanzleiangestellter. So.
Ja. Ah, da ist ein Stempel bei.
Da ist, in Berlin ist heutzutage nur noch so ein vorgedruckter, noch nicht mal.
Das ist ein Dienstsiegel.
Ja. Wir kommen auch da noch zu. Genau, also weil ohne Dienstsiegel ist nicht. Und dann ist meistens noch mit blauem Kugelschreiber ein Krakel drauf, sodass das Ding noch so entfernt.
Echt aussieht,
ja. So danach aussieht, als hätte es mal jemand in der Hand gehabt, der sich damit auskennt. Und der Zettel ist dann ja gut.
Ja, oder halt in der Hand halten dürfte. Ja.
Und je wichtiger das sind, desto mehr wird das so. Also bei höheren Gerichten haben so ausgefertigte Urteile und Titel, die haben dann schon, naja, also nicht so Wachssiegel, aber so Papierklebesiegel und
Prägung.
So. Mit Prägung, genau.
Genau.
Das Vornehmste, was ich gesehen habe, ist beim Bundesverfassungsgericht kriegst du wirklich so ein Bierdeckel, großes, fettes, geprägtes Dingsi aufs Original.
Ja.
Aber auch da wahrscheinlich nicht allzu schwer zu fälschen, aber man muss erstmal wissen, wie es aussieht. Und,
genau, und das ist zum Beispiel, das findet man in Deutschland, hinten meistens in Ausführungsverordnungen der verschiedenen Länder und des Bundes, wo drinnen beschrieben ist, wie Dienstsiegel auszusehen haben. Da steht die Größe drinnen, da ist das die Heraldik drin beschrieben.
Genau.
Wo welcher Umzug, Schriftumzug zu stehen hat und für was wie gesiegelt oder halt auch Papierprägung erhält.
Ja, genau. Und dann sind Siegel auch nummeriert. Kann man mal nachgucken auf Urkunden so heutzutage.
Ja, selbst die gedruckten Siegel.
Genau, wo man da auch draufsteht, wer mit welcher Nummer denn nun siegeln darf und so.
Ja.
So als oder, interne Kontrolle halt.
Als interne Kontrolle oder halt auch gibt es in jedem, bei jedem Amtsgericht kann man nachschlagen, welche Siegel dort verlustig gemeldet worden das sind.
Auch,
die, werden dann auch, die werden dann aufgeboten und dann, wenn die weg, wenn das Aufgebot durch ist und das Siegel nicht auftaucht, wird es ungültig erklärt und darf nicht mehr verwendet werden.
Und dann weiß man halt, bei, mit dem Datum, dieses Siegel kann nicht stimmen, weil dann und dann
genau, wurde es verloren. Genau, das Dumme ist, niemand kann nach, also niemand ist in der Lage, das überhaupt allumfänglich zu prüfen und nachzuschlagen, welche Siegel gesperrt sind, weil es kein zentrales Siegelregister gibt.
Ja, siehste, wie wir ja ohnehin eine Allergie gegen zentrale Register haben, wie das eben so ist.
Ja, außer wir sind die CDU.
Ja, ja, naja, die Partei muss es ja auch geben.
Naja, müssen, aber ja, das, doch. Das ist eine andere Debatte.
Ja, naja, also wenn sie viele schöne Siegel...
Nein, selbst dann, ich wäre selbst nicht, also selbst ein Siegel wäre ich nicht bereit, die CDU haben zu wollen.
Mal sehen.
Und ich mag Siegel.
Ja, 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 genau, genau. Siegel und Stempel und überhaupt so. Also, man hatte schon sehr früh das Problem und das hat sich eigentlich Jahrhunderte auch gar nicht so weiterentwickelt, dass man irgendwie, ja, zunächst mal genau, also Siegel haben ja mehrere Funktionen, man muss vielleicht so anfangen. Sie haben eine eigentümliche Form, Farbe, was auch immer, so das Eingeweihte wissen, das ist irgendwie echt, das kann man nur mit einem Werkzeug herstellen und das hat jemand, der berechtigt ist. Dann hatte man natürlich, als man dann so langsam sowas wie geregelte Post einführte, das Ding mit der Siegel, dass man sehen konnte, ob ein Poststück irgendwie geöffnet worden war oder nicht.
Genau, oder halt in dem Fall, es ist von mir verschlossen.
Genau, genau.
Denn das
genau.
Siegel hat da eine ähnliche Magie entfaltet wie eine Unterschrift.
Ja, Magie, genau, ohnehin, genau, Siegelbruch, fürchterlich strafbar, nicht? Auch heilige Dinge, also heilige Eide und was da alles dran hing. Man ja. konnte durchaus zur Hölle fahren für das Erbrechen eines Siegels.
Und zu Recht.
Ja, siehst du, genau. Ne? Ja, das kam ja noch erschwerend hinzu. Also man konnte dem berittenen Boten einen versiegelten Brief mitgeben und ihm sagen, so, und übrigens, wenn das Siegel nicht heil bleibt, dann bist du ein Kopf kürzer.
Genau.
So.
So oder auch dann waren halt klar, dass eine Sache nicht mehr geheim ist.
Genau.
Oder dass eine Botschaft verfälscht sein kann.
Genau.
Nicht muss.
Genau. Da gab es ja wirklich Spezialisten natürlich auch für Siegelfälschung und auch für Leute, die unbemerkt so Briefe auf und wieder zugemacht haben.
Ja, das hatte ich in meinem Vortrag, die, eine kurze Geschichte der Überwachung mit Geheimdiensten.
Ja.
Zum Beispiel die Habsburg hatten ein Ziffernbüro, in dem sie die Post gelesen haben von halb Österreich.
Aha, siehste. Ist doch was. Genau. Ja, ja. Warum nicht?
Oder die geheime Nummernkammer? Nee, ich glaube, die war nicht in Habsburg. Ja, also es gibt auch so schöne
Namen. Ja,
die geheime Nummernkammer.
Kann diese Bürokratien unendlich viel weitermachen. Ja. Es gibt die tollsten Geschichten. Es gibt auch geheime Patente, die in geheimen Räumen verwahrt werden und sowas alles. Also alles sehr, sehr lustig.
Hauptsache
und,
geheim.
Hauptsache geheim und genau, mehr Siegel, mehr Stempel, mehr Gut. Das kann natürlich auch absurde Ausmaße annehmen durchaus.
Ja, das ist dann wie bei Formularen, muss absurde Ausmaße annehmen. Man braucht ein Stempel, um ein Formular zu bekommen, aber um ein Stempel zu bekommen, brauche ich vorher das Formular.
Ja.
Das kennen wir ja aus Asterix alle sehr gut, die Szene.
Ja, genau.
Und auch so, es muss halt jemand den Anfang machen, etwas zu stempeln oder zu siegeln, damit eine Kette in Bewegung gesetzt wird. Man muss halt sich die Kompetenz rausnehmen und sich trauen, dann diese Kette in Gang zu setzen mit seinem Stempel, seiner Unterschrift. Auch das ist halt, da brauchst du manchmal unter Umständen, gerade wenn es nicht eindeutig ist, ein bisschen Mut der Sachbearbeitenden oder damals der Notare, der Kanzleienmitarbeitenden, wie auch immer. Ja.
Oh Mann. Ja, gut, also wie gesagt, so aus deutscher Perspektive mit Karl dem Großen ging das los und dann ne, so Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, also 963, dann so richtig.
Ja, genau.
So Otto und so und im Prinzip seitdem war das dann ja auch schon ziemlich
europaweit
formalisiert. Genau. Es gab die Kaiserpfalzen, wo der berittene Hofstaat immer so mal so einkehrte und überall gab es Leute mit so Siegeln und die
Genau. Bis jetzt, sie waren mit unterwegs sogar, die Siegel.
Die waren mit unterwegs und
der arme Kanzlist, der musste nämlich mitreisen.
Ja, und es gab natürlich auch vor Ort Kanzlisten, die irgendwas kopiert haben oder so.
Ja.
Das gab es auch
alles. Also die Vogteien hatten ja auch Buch geführt. Also die hatten ja über die Produktion für die Steuereinnahmen. Und so. Also ja, das hat die Bürokratie in Gang gesetzt.
Ja, ja, so fing es an.
Ja, ganz fatal war natürlich dann der Buchdruck für die Bürokratie, ne? Wenn man Formular drucken kann.
Ja, also das war auf jeden Fall, ich würde sagen, es gab so, ja, also wenn wir mal den Urknall so im 8. Jahrhundert ansetzen, der Bürokratie, wie wir sie kennen, dann war auf jeden Fall der nächste Knaller genau die Einführung des des massenhaften Druckverfahrens im weitesten Sinne, sagen wir mal. Das muss noch nicht mal der mit beweglichen Lettern sein. Also sobald das Druckerpresswesen, also irgendwie so 15. Jahrhundert wird es also denn.
Genau, da kommt man Formulare anfangen zu machen.
Genau, und das haben Leute natürlich auch gemacht. Weil auch das war ja nicht so einfach nachzumachen irgendwie.
Nein.
Aber zu der Zeit konnte in Europa schon jeder Zweite so ansatzweise lesen. Das war natürlich anders.
Ja. Was wie der Zweite?
Als zuvor. Also zumindest in dem, was heute Deutschland ist, zu Martin Luthers Zeiten, sagen die entsprechenden Wissenschaftler, dass jeder Zweite in der Lage war, so ansatzweise zu kapieren. Darum war das ja mit den Flugblättern dann so ein Ding.
Das ergibt total Sinn, jetzt wo du es sagst.
So mit der Quote, also die Schulpflicht war damals nicht eingeführt und die meisten, die in so eine Klosterschule gingen, blieben da so 4 Jahre. Und aber naja, Bibel lesen, ne, schreiben, rechnen, kleines einmal eins, ne, das dafür reicht. Ist halt so. Mhm. Und damit konnte man ja dann anfangen, die Leute zu informieren. Das ist ein neues Ding. Na, und dann würde ich sagen, das nächste Ding ist so die Einführung der modernen Post, wann man es jetzt auch sagen möchte. Entweder so 18. Jahrhundert, also 1700er Jahre, oder aber spätestens dann wirklich, als es dann Briefmarken und so weiter gab, das Mitte des 19. Jahrhunderts. Ja,
Turn und Taxis ja,
die hatten das Monopol gekriegt, zumindest mal so.
Die haben auch, dass das europaweit überhaupt geschickt werden konnte.
Genau.
Das
haben aber die hatten noch keine Briefmarken, da musste noch der Empfänger bezahlen. Ne?
Das weiß ich gerade gar nicht, das könnte ich nachschlagen.
Also Briefmarken, wie wir wissen, ne, Blaue Mauritius und so, sind ja aus den 1840ern. Aber es gab halt lange vorher ein staatlich geregeltes, also es wurde von vornherein als staatliche, hoheitliche Aufgabe gesehen, Post zu befördern. Und der Postillon war auch irgendwie wichtig und natürlich auch aus dem Grunde, naja, so Straßen, Wege und so weiter gab es nicht so viele und natürlich wurden die Jungs auch überfallen, denn die Leute haben ja auch fassweise Geld mit der Postkutsche, wenn man was überweisen wollte. Ne? Und auch da da nützt auch Bürokratie so ein bisschen, weil klar konnte man den Postillon überfallen und seine Geldtasche rauben und hatte dann irgendwie einen Klumpen Silber und so, aber es stand halt, ich weiß nicht, war es ewige Verdammnis und überhaupt darauf, wenn man den Postillon überfiel, sodass man sich das als gemeiner Straßenräuber
dergleichen.
Ja, ja, Minimum. Also man musste um seinen irdischen Toten sehr lange betteln, aber danach kam ja die eigentliche Strafe. Also, nein. Also das konnte man natürlich da auch machen, sodass so der gemeine Raubritter sich das nochmal überlegt hat. Ich glaube, das absolut urälteste Vorbild dazu ist, glaube ich, der Khan, also der von den Mongolen so. Der gab seinen Gesandten so ein Halsband, da stand so drauf, ich bin ein Gesandter des Khan, wenn du mir etwas tust, bist du tot.
Ja, genau, das war der Khan, der auch hart Spionage betrieben hat.
Genau, und Schädelpyramiden errichtet hat.
Das weiß ich nicht.
Was aber, ich als Methode zur Mitarbeitermotivation in Behörden bis heute gar nicht so dumm finde.
Ich bin mir da nicht ganz sicher. Wir haben doch gar keinen Platz da. Wo sollen die
denn hinstellen? Auf den Versuch
an. Wo wollen wir den hinstellen, die Pyramiden? Ja. Na, so ist ja auch. Wo soll eine Pyramide hin?
Ja, also vor den Eingang, damit Leute immer da vorbei müssen. Sehen Sie mal
hier. Ja, hast du, dann, warte, Schädelpyramiden vor Behörden. Warhammer 40k.
Ja, siehst.
Bitte nicht richtig mehr als Imperator.
Ja, ja, genau, da haben wir es. Ja, also man kann, und ich glaube schon zu der Zeit haben Leute angefangen, einen spielerischen Instinkt dazu, damit zu verbinden irgendwie. Also es gibt ja zumindest aus dem Beginn der sogenannten Neuzeit, also Beginn des 19. Jahrhunderts, auf jeden Fall schon so die ersten Witzbildergeschichten, so die ersten Comics, so wo auch der Bürokrat so auf die Schippe genommen wird.
Preuße war aber auch sehr gut mit der Bürokratie.
Ja, aber in Preußen durfte man sich auch ungestraft drüber lustig machen.
Ja, das ist richtig.
Anderswo war der vielleicht an sich lustig, aber man durfte sich nicht über ihn lustig machen.
Genau. Ja.
So mal, ne?
Ja, nee, aber der Preuß hat halt auch eine ausgewachsene Bürokratie angefangen gehabt. Mhm. Man darf auch nicht vergessen, dass ein Treiber der Bürokratie war das Militär.
Ja, aus naheliegenden Gründen.
Die Reichswehr.
Irgendwie, ja, genau.
Vor die preußische Armee.
Davor schon, ja, genau. Man musste das ja irgendwie organisieren.
Genau.
Und Nachrichten übermitteln und was nicht alles.
Statistiken, Zahlen, Daten, Fakten.
Ja.
Na, so, also,
aber nochmal zurück, also wie gesagt, Siegel, Stempel und so weiter, wir kommen gleich drauf. Unterschriften waren ja erstmal nur wichtig von den wichtigen Leuten, denke ich mal. Also wo man wusste, wie die unterschreiben.
Na, wir hatten ja auch schon damals Schuldverträge, Kaufverträge.
Stimmt, bei den Kaufleuten war es wichtig.
Ja, nicht nur
wenn man so den Kreditbrief für den Kollegen irgendwo in Venedig, hier zahlen wir Geld.
Nicht nur das, sondern auch so das mit dem X unterschriebene, also der Geldverleiher, den gibt es halt schon länger, ne?
Den gibt es schon sehr lange, ja.
Ne? Mhm. Und der hat natürlich dann auch eine Unterschrift gewollt und den Vertrag.
Ja, stimmt, der Schuldschein.
Der Schuldschein, der gute.
Ah, genau, ich habe die Schuldscheine des ganzen Dorfes aufgekauft. Ja, genau.
Okay. Ja. Also die mussten ja auch, also das war dann auch eine Unterschrift, die oft nur ein Strich, ein X, ein Punkt war, wo also nicht, wie wir es heute haben, also versuchen, einen Namen hinzuschreiben, wie auch immer das nachher aussieht. Also auch heute könnten wir schmerzfrei mit dem X unterschreiben, wird halt keiner akzeptieren mehr.
Nee. Nö, aber Gott, ja.
Aber rein rechtlich gesehen ist es meine Unterschrift.
Ja, mit Sicherheit. Wenn
ich das möchte.
Also ich weiß gar nicht, ob es Vorschriften darüber gibt, was man so beim Bürgeramt Berlin irgendwas so oft auf den Tablet malen muss.
Da ist mit Nachnamen, da ist mit Vor- und Nachnamen zu unterschreiben.
Okay, und wenn ich jetzt aus einem Land komme, was ein Alphabet in anderen Buchstaben als unseren benutzt, dann...
Dann wird der Name doch eher eingedeutscht.
Stimmt. Naja, okay, beim Bürgeramt, aber jetzt mal allgemein, ich gehe hier zum Notar und gründe eine Firma und ich komme aus, was ich, Armenien, dann würde ich dann, ja...
Wenn du, dann hast du einen armenischen Ausweis, da steht eine Unterschrift drin, das kann man überprüfen, du musst ihn vorher, übersetzen lassen.
Stimmt.
Na, also wir schreiben ja unsere Pässe also wenn wir einen Reisepass mitführen, ist der unterschrieben. Ja. Und ansonsten ist es nachher auch, wenn du irgendwie nachweisen kannst, dass du die Person bist, die der unterschreibt, als Notar ist es mir nachher am Ende auch egal.
Ja,
ich muss nur feststellen, dass du das bist
und dass du
mir unterschrieben hast.
Genau, und aufschreiben, was die Passnummer war und so.
Genau.
Ja, stimmt schon.
Also wie ausgewiesen.
Ja, stimmt schon. Also irgendwo, klar, irgendwo ist der Aufwand dann ja begrenzt, aber doch, sagen wir mal, es wird so viel Aufwand betrieben, dass sozusagen der Fälschungsaufwand unökonomisch wird. So genau. Kann man es vielleicht beschreiben.
So sieht's aus. Na? Ne, und wenn wir jetzt mal gucken, Online-Verträge abschließen, ich klicke auf den Button absenden und in der Regel ist es dann so, ja, jetzt ist der Mausklick meine Unterschrift gewesen, so wird es oft interpretiert.
Ja.
Bei Palastschriftmandaten, rein theoretisch müsste ich das im Bildschirm unterschreiben, weil da muss ich eine eigenhändige Unterschrift
machen. Ja.
Ich weiß nicht, ob das in der Verordnung immer so drin steht, aber zumindest ganz in der Verordnung.
Ich bezahle jedenfalls immer bei den Berliner Bibliotheken meine Gebühren per Lastschrift und muss da nichts unterschreiben. Ich glaube, die haben da nur meine IP-Adresse, einen Timestamp und die Hoffnung, dass jemand da meine Kontonummer richtig reingeschrieben hat.
Ja.
Und ja.
Aber rein, also am Anfang bei beim Lastschriftmandat musst du das am Bildschirm unterschrieben werden, wo plötzlich einfach am Bildschirm schlimme Unterschriften zu machen, die nicht wie unsere aussahen.
Genau.
Weil wir sie unterschreiben mussten am Bildschirm.
Genau. Und es geht da auch mehr um das Ritual. Also wir hätten ja seit Jahrzehnten die Möglichkeiten, digital zu signieren und unsere eigenen Schlüssel rauszugeben und was nicht alles. Aber darum geht's nicht. Es geht um das Ritual.
Ne? Die Magie ist nämlich halt unterschrieben. Ich hatte das bei meinem Vortrag erst sehr spät gesagt, aber kannst du ja schon raushauen.
Ja.
Nach dem Aufstoßen.
Ja, gerne. Ja. Wir haben ja moderne
und zwar,
Technik.
Die Unterschrift ist die Anwesenheit einer abwesenden Autorität.
Ah, cool.
Ach, ich liebe diesen Satz.
Ja, finde ich gut.
Was heißt es? Ich habe jetzt zum Beispiel ein Seepalastschriftmandat von dir, das hast du unterschrieben, eigenhändig. Und ich bin in der Bank und muss das bearbeiten. Und dann sage ich, ja, der hat das so gewollt, hat es unterschrieben. Also der Wille ist aufgrund der Unterschrift die abwesende Autorität. Du bist plötzlich anwesend aufgrund dieser Unterschrift und sagt, ja, das ist so.
Ja.
Das ist das.
So wie die schriftliche Vollmacht, ist ja noch besser, das ist die bewegliche Abwesende. Also so.
Nee, der Zettel selbst ist die. Also die Unterschrift auf dem Zettel ist die anwesende abwesende Autorität.
Genau, und wenn es was Wichtiges ist, dann müssen wir ja auch noch einen Zeugen ranholen. Also sprich zum Notar gehen oder zu einer sonstigen siegelführenden Stelle. Und beglaubigen lassen.
Beglaubigen ist immer noch eine Sache, aber zum Beispiel auch, wir haben ja Sachen, die gehen nur beim Notar, nämlich zum Beispiel Grundstücksveräußerungen und Übertragungen, weil der Gesetzgeber da der Meinung ist, und das finde ich auch sehr gut, dass das besonders geschützt gehört und besonders beobachtet gehört, weil ja auch das nachher in eine staatliche Rolle eingetragen wird.
Ne? Die Urkundenrolle
wird eingetragen, dann die halt auch digital ist, aber es ist
natürlich
eingetragen. Mhm. Und der Staat möchte sichern, dass die Person, die das Stück Land kauft, auch wirklich existiert und die Person ist, die sie vorgibt zu sein.
Genau.
Mhm. Und halt auch, dass eine Freiwilligkeit erkennbar ist vor dem Notar, dass es also jetzt nicht mit Waffengewalt erzwungen wird, der Verkauf für einen Euro.
Ja, genau, ja, ja.
Ne? Sondern halt, dass es halt oder die Schenkung stattfindet für mit Waffengewalt, dass deswegen noch vor einem lebenden Menschen, der vom Staat dafür ausgesucht worden ist, genau dafür da zu sein, nämlich Notare.
Ja, genau. Genau.
Ja, das ist also auch in der Bank, die siegelführende Stelle ist, meine Sparkasse damals.
Ach ja.
Wir hätten das nicht machen dürfen, weil wir keine rollenführende Stelle sind.
Ja.
Wir dürfen nichts wir haben keine Urkundenrollen gehabt.
Ja, oh, das haben nur die Notare. Notare noch
und Gerichte.
Ach stimmt, Gerichte, ja.
Und kann man, zum Beispiel Standesamt hat auch eine Rolle.
Das
hat,
stimmt.
Also mehrere sogar.
Ja, stimmt.
Ne? Also staatliche Behörden haben.
So ein Standesbeamter kann überhaupt erstaunlich viel. Der kann dazu nur jemanden erfinden, wenn er gemein ist. So.
Jein, kann er nicht, darf keine unwahren Eintragungen machen.
Er darf nicht, aber er könnte ja.
Ja, aber unwahre Eintragungen, also zum Beispiel einer nicht existierenden Person, die würden dann von Amts wegen wieder gelöscht werden.
Ja. Sie wurden von Amts wegen gelöscht.
Ja. Aber ich existiere doch, ich sehe sie nicht.
Vielleicht nicht, wir werden das korrigieren.
Von Amts wegen.
Die Frage ist, wie rum?
Genau, was viel lustiger ist, dass jeder Bürgermeister auch Standesbeamter ist. Und
stimmt, wenn jeder Kapitän, ja, ja.
Bei Kapitänen ist es nicht immer der Fall, aber bei jeder Standesbeamte, jeder Bürgermeister ist immer, egal wann, auch Standesbeamter, wenn er aus Spaß Leute traut, nur weil es nicht eingetragen ist in die Rolle, heißt nicht, dass die Trauung nicht stattgefunden hat. Weil die Rolle ist nur der Beleg für die stattgefundene Trauung.
Ah, ich sehe jede Menge Schabernack. Großartig.
Ja, ich habe mal einen Bürgermeister, der hat im Suff eine Trauung vollzogen und die war dann halt rechts. Und musste eingetragen werden.
Ja, so ein Pech.
Ja.
Ja. Ja, ja. Ja, ja, da haben wir es. Brief und Siegel, nicht? Da gebe ich dir Brief und Siegel, genau so.
Da gebe ich dir Brief und Siegel, weil, damit würde ich sagen, das ist genau so, wie es ist.
Ja, und heute wissen die jungen Leute gar nicht mehr, wie das so geht und wundern sich, wenn das dann doch mal jemand tut.
Was,
so,
ihnen Papier schicken oder ein Siegel?
Ja, oder einfach vor ihnen auf irgendeine Urkunde einen Stempel hauen, so plupp.
Ja, aber ich finde es ja schön, wenn Menschen, also gerade junge Menschen, weil sie in der Welt groß geworden, wo das nicht normal ist. Und dann das Staunen ganz oft. Diese großen Augen.
Ja.
Ich finde das ja sehr schön.
Ich auch.
Die können ja nichts dafür, dass sie es noch nicht vorgesehen haben.
Genau.
Ne? So, wir sind übersättigt damit teilweise, unsere Generationen. Und teilweise.
Ja.
Nicht. Und für die ist das ein völlig absurder Akt. Hat auch wieder das Magische dabei. Sie wissen gar nicht, was passiert damit. Dadurch diese unterschiedlichen Stempel passieren ja Dinge, die überhaupt nicht klar sind. Es ist halt alles harte Esoterik.
Na klar, ich meine, es sind ja auch so gewisse Lebenssituationen, wo man dann unter den Augen von ernsterei blickenden Menschen irgendwo seinen Namen draufschreiben muss. Überlegen wir uns ja schon, so,
genau.
So viele Gelegenheiten sind das ja nicht.
Ja, außer so wie ich, der regelmäßig den Perso verliert und deswegen dauernd neue Unterschriften hat.
Ah, okay, also Perso verlieren steht darauf nicht. Elende Bürokratie-Exzessise. Können wir machen, wir haben ja hier Zeit. Ja. Was passiert, wenn man seinen Perser verliert?
Also wenn ich das erstmal gemerkt habe.
Ja, erstmal muss man es merken. Und dann
macht man online eine Anzeige auf Verlust des Personalausweises.
Also so eine Strafanzeige bei der Internetwache? Oder einfach nur
Verlustanzeige.
Also man geht zum Bürgeramt? Nee, man geht nicht zum Bürgeramt. Also man geht auf die Homepage vom Bürgeramt und sagt, ich habe meinen Perser verloren.
Auf die Seite der Internetwache.
Ach so, Internetwache, Polizei.
Genau.
Okay, und da sagt man aber, ich habe es wahrscheinlich versucht, irgendwie.
Ich habe meinen Perso verloren, spätestens da, an dem Datum ist mir aufgefallen.
Ah.
Also, ab wann ist das Ding weg? Spätestens. Kann man auch sagen, ich glaube, ich habe den in der Bahn verloren. Kann man auch dazu schreiben, bleiben lassen, ne?
Genau, und dann kriegt man eine Tagebuchnummer von der Polizei wahrscheinlich. Eine
Nummer, und die braucht man, weil nämlich das wundervolle Bürgeramt, wo ich dann einen Termin klicke, natürlich sofort für einen neuen Perso. Das möchte wissen, was denn mit dem Alten ist. Habe ich verloren. Hier ist die Meldung. Weil sonst hätte ich nämlich, das müssen Sie aber noch der Polizei melden.
Ja, genau. Okay, also und in der Zwischenzeit hat man kein Perso oder kriegt man ein Zwischenpapier?
Du kannst ein Zwischenpapier bestellen. Dann kannst du es mit beantragen. Ich kann also einen vorläufigen Personalausweis ausstellen lassen. Der ist nur, glaube ich, ein halbes Jahr gültig oder so.
Und den kann man gleich nächsten Tag holen?
Den kannst du am gleichen Tag noch holen. Also wenn du den Bürgeramtstermin hast.
Okay.
Naja, als letztes Mal, als ich meinen Perso verloren hatte.
Ja, erzähl.
Festgestellt und auf einmal gedacht, so, fuck, ich brauche den ja, weil ich wollte fliegen, ich wollte eine Flugreise unternehmen. Und war zwar im Schengen-Raum, aber man muss auch da seinen Perso dabei haben. Ja. Mhm. Und ich musste ihn übrigens nicht vorzeigen, die ganze Reise über nicht, aber das ist ein anderes Problem. Hatte man fest, mein Perso ist weg, dachte mir so, scheiße, ich brauche einen neuen, also mal schnell gucken nach Terminen. Mhm. Und dann war eins an der Bürgeramt Yorkstraße.
Ah, ja.
2 Stunden später.
Ja, dann muss man halt hin.
Ja, habe ich ein Foto?
Kriegt man doch heute im Bürgeramt, habe ich
gehört. Damals noch nicht.
Mist.
So, aber, ha, Fotofix in der U-Bahn Yorkstraße. In dem wurde ich noch überfallen übrigens.
Oh no.
Aber ich war pünktlich zum Termin, habe meinen vorläufigen Perso bekommen, um mein Perso, um nach Hause zu kommen. Was habe ich zu Hause dann gefunden?
Dein Perso. Ja.
Der aber dann schon ungültig war.
Ach so.
Der war ja gestohlen gemeldet, also verloren gemeldet.
Ja, da muss man echt aufpassen, dass man damit dann nicht...
Nee, das wäre das...
Ja. Ja, und der neue, ist das dann so ein Stück Pappe, wo einfach ein Foto drauf
geklebt ist? Das ist so, kennst du, so quasi wie so eine Seite von einem Reisepass, die Größe. Ja. Und da ist das Foto drauf gedruckt in Farbe.
Ah ja, wie schön.
Ja.
Und der Zettel hält ein halbes Jahr und bis dahin hat man es ja wohl geschafft.
Genau, und ich muss den Zettel auch abgeben, wenn ich meinen neuen Perso abholen will.
Mm.
Oder ihn verlustig melden.
Ja. Oh, ich kann mich erinnern, ich habe mal irgendwann einen neuen Reisepass gekriegt.
Den alten nicht abgegeben?
Doch, ich habe ihn abgegeben, aber die Frau, die ihn entgegengenommen hat, hat den Haken nicht gesetzt. Und das fiel dann Jahre später auf irgendwie. Also die hat den dann in so einen Karton geschmissen.
Ja, klar.
Irgendwie. Aber ja, die einfachste Lösung war, dass man mir das mal geglaubt hat, weil sonst wäre der Aufriss ja noch höher geworden.
Ja.
Und außerdem, wenn der sowieso seit Jahren expired ist und nirgendwo aufgetaucht, dann...
Genau, ist ja auch egal.
Ja, aber es ist interessant. Und du bist damit gereist, also du hättest ihn auch im Ausland vorzeigen können als
Identität? Das in Deutsch, Englisch, Französisch die Informationen drauf, also die so Name, Geburtsdatum.
Also Antworten, das ist gar nicht so schlimm, wie man so denkt. Okay,
je nachdem, wo... Termin kriegen ist ja manchmal schwierig, ne?
Ja, gut.
Und kostet nochmal extra halt irgendwie 14 Euro.
Ja, Verpeilergebühr, finde ich.
Genau, Verpeilergebühr.
Ja. Weil, kommen wir dahin. Ja, stimmt.
Beim letzten Mal, als ich mein Perso beantragt habe, weil ich ja meinen Namen geändert hatte, aber dann kam die Urkunde an vom Standesamt, dann konnte ich dann zum und hatte in Reinickendorf beim Ausbildungsbürgeramt.
Oh.
In Reinickendorf. Zehlendorf.
Ja. Es gibt ja schon, genau. Lernbürger und dann.
Das ist mir egal.
Ja, und es gibt auch Mobiles, habe ich jetzt gehört.
Ja, auch das. Aber auf jeden Fall bin ich dann dahin und habe uns dann alles hingelegt und meinte so. Ja, und Führerschein übrigens auch.
Mm.
Aber der guckt mich an so, ja, was soll ich? Sie sollen meinen Namen ändern. Ja, aber sie heißen doch immer so. Na, gucken Sie mal auf den Vornamen.
Genau.
Sie so, oh. Mm. Ja, da muss ich so mit dem Chef reden.
Ja, genau. Ja, Namen ändern ist ja selten.
Es hat sehr lange gedauert, aber es war mir auch egal, weil die hat gelernt, es ist super, die konnte lernen, wie man das macht in Zukunft. Und dann habe ich dann...
Hat wahrscheinlich gedauert, weil Chef ihr das erstmal vom Urschleim an erklärt hat.
Wahrscheinlich selbst erstmal gucken muss, wie das geht.
Ja.
Ne, so, weil ich war der erste Tag, wo du... ich war so einer der Ersten, der in Berlin seinen Namen geändert hat. Mhm. Und die Ämter waren sehr, sehr schnell gewesen bei mir.
Okay.
Und ich glaube, ich war in dem Bürgeramt der Erste überhaupt mit der
Sache. Ja, weil das in Deutschland auch so ein Riesending ist. Ich habe ja einen Teil meines Lebens in Schweden verbracht. Da ist der Name, vor allem der Nachname, gar nicht wichtig. Da kannte ich so Werbefuzzis, die haben je nach Produkt, was sie gerade vermarktet haben, immer ihren Nachnamen geändert.
Ja.
Das ist ein bisschen mühsam irgendwie,
finde ich. Das machen die, in UK ist es ja auch kein Ding, Namen ändern. Da muss ich nur, da setzen wir uns beide hin. Nach 14 Guinness, schreibe so auf, wie ich jetzt heißen möchte. Und dachte, ja, okay, klar.
Ja, und dann?
Und ja, dann ist es so.
Ach so. Dann muss ich das irgendwo noch einreichen.
Nein, muss ich nicht, kann ich.
Ach so.
Kann ich, aber muss ich nicht.
Ja, okay. Ja, stimmt. Als ich in UK mal irgendwie kurzzeitig wohnte, wie war das denn? Stimmt, man muss ja nirgendwo anmelden, man hat keinen Perser. Genau, und als ich ein Bankkonto öffnete, wollten sie...
Die Stromrechnung.
Ja, irgendwas sehen, dass ich denn da jetzt wohne.
Ja, Mietvertrag? Ja, nee, das reicht uns nicht.
Nee, ja, ich habe meine Mitmieterin irgendwie da hingeschleift und dann ging das irgendwie.
Ja, genau.
Was ich auch irgendwie okay finde, es ist irgendwie so Common Sense, Common Law so.
Ja, Common Sense bei jetzt UK auch manchmal schwierig, aber.
Ja, aber damals, also da war ja noch richtig mit Papier und mit Scheckbuch und ach, alles so. Und ja, wie das eben damals so war. Check. Unterschrift, ja, alles so richtig schön. Nee, also hat auch so seine Vorteile. Ich weiß nicht, wie das so wäre, wenn irgendwie Leute ständig, was weiß ich was, ohne zu wissen, wie das mit der Kryptografie wirklich geht, ständig ihren Key verlieren oder so. Gibt ja auch so Menschen, denen bringt man das einmal bei.
Oh, ich muss weg.
Genau, nicht? Und dann schickt man ihnen eine Mail und dann haben sie irgendwie ihren Key versuchst oder
ja,
oder das Passwort zum Key oder
ja, genau, Keys, digitale Signaturen, das finde ich gerade ein sehr schönes Stichwort, warum ich das scheiße finde.
Ich kenne auch Leute, die ansonsten wirklich wichtige Software schreiben, sogar sicherheitsrelevant, die aber von so Mailverschlüsselung und so richtig hart getriggert werden.
Das ist mein Problem, also das mache ich gerne, das ist nicht das Problem, sondern warum ich alle Verordnungen, die es so gibt für digitale Unterschriften, scheiße finde.
Oh ja.
Also digitale Signieren vor allem.
Ja, ne? Oh Gott.
Also das Verschlüsseln, ja, das könnte schöner sein, es könnte schönere Tools geben, das könnte einfach auch mal schöner aussehen. Firefox könnte man standardmäßig Passwortabfrage machen, wenn man da PGP drin benutzt. Aber hey, das sind die kleinen Siege.
Ja. Wir kommen ja noch drauf. Wir haben noch ein bisschen Zeit. In der Tat, genau. Es gibt also die moderne Variante davon, die eigentlich, ja, die hat halt irgendwie deutlich weniger Magie, ne, so irgendwie. So
ja, aber dafür viel mehr Kontrolle.
Ja, wenn sie dann richtig, also, aber mal ernst, also wenn irgendwie existenzielle Dinge davon abhingen, dass irgendwie zig Millionen Deutsche ihren Private Key gut aufbewahren,
Nee, es ist viel schlimmer. Zum Beispiel, ich kann mir so eine Schlüsselkarte kaufen.
Ja.
Von D-Trust. Das mit der Bundesdruckerei.
Ja. Klingt schon sehr.
Und dann müssen sie mich mit meinem Perso identifizieren, dass ich das wirklich bin. Sonst dürfen sie mir das nicht ausstellen. Das heißt, den IRU-Zertifikat ist quasi ermächtigt, für Bürgerinnen und Bürger Unterzertifikate auszustellen, aber nur, wenn die wirklich existieren. Das ist, ich sag mal so, wenn ich jetzt nicht gerade beim Notar stehe, ist jede Unterschrift weniger kontrolliert als eine digitale.
Stimmt. Ja. Ich habe das in meinem Perser alles abschalten lassen, aber nächstes Jahr brauche ich einen neuen, da will ich also vielleicht doch mal anzumachen.
Du machst es allein, weil du dich damit bei Elster einloggen kannst, weil du dich mit bei der Rentenkasse einloggen kannst.
Ah.
Ja, das geht mittlerweile alles sehr gut.
Also es gibt ja so drei Stufen, also das heißt, man kann so sagen, hier schalten wir alles frei und man kann signieren mit dem Perser, nicht?
Signieren habe ich noch nie probiert.
Aber also auf offiziellen Portalen.
Ich habe bisher nur die Identifikation einloggen damit gemacht.
Ja,
das funktioniert sehr, sehr gut. Es gibt einen Client fürs Telefon.
Ah, okay. NFC oder wie?
NFC ist im Telefon drin, du kannst damit auslesen, hast ein Tool auf dem Rechner oder halt auch auf dem Telefon, kannst du auch über das Telefon, also das geht sehr
gut. Also mir ist nämlich aufgefallen, mein Perser läuft Anfang nächsten Jahres ab, das heißt, man könnte sich ja jetzt nach dem Sommer schon mal um einen Termin bemühen.
Genau.
Ich weiß gar nicht, wie lange vorher darf man sich eigentlich einen neuen Perser holen,
Halbes Jahr? Glaube ich.
Okay. Könnte ich mir also zu Weihnachten schon mal...
Nur alte Ausweise ist meine Spezialität.
Ach so. Ich finde immer diese Vorschriften so witzig, dass man irgendwie bei irgendwelchen Einreisebestimmungen von Ländern, dass der Pass noch mindestens 6 Monate gültig sein muss oder irgend sowas.
Ja, weil es kann ja Fall passieren, dass du krank wirst.
Genau, und länger da bleibst. Ja,
da bleiben musst und dann das Land dich nicht zurücknimmt.
Ja, genau.
Weil der Ausweis abgelaufen ist.
Ja, stimmt. So eine Geschichte. Ja.
Ne, also jetzt nehmen wir mal an, in UK und dein Ausweis ist abgelaufen und die EU lässt dich nicht rein. Und die UK will ich aber auch nicht haben. Ja, und dann?
Niemandsland.
Genau, und das ist eine internationale Vereinbarung, wo es darum geht, genau das zu verhindern.
Ja, genau. Und deswegen braucht man diese.
Also Staatenlosigkeit zu verhindern, wie als auch so
Staaten. Identitätslosigkeit. Aber das ist ein richtig schlimmes Schicksal, wenn man so niemand ist. So.
Nein, wir kennen ja zwei, drei Filme, die es darüber gibt aus Hollywood.
Ja.
Das sind jetzt auch wahre Fälle.
Leider.
Und also ich stelle mir das Leben auch furchtbar vor, wenn dann anfangen, Botschaften querzustellen, weil der Prozess darauf nicht ausgelegt ist.
Genau.
Weil du kommst ja mit einem gültigen Ausweis hin, um einen neuen zu kriegen.
Immerhin ist nicht mehr so, also ganz früher, also so damals, ne, als so ein Personalausweis noch so ein kleines Büchlein war, so. Da
zweimal Falten.
Ja, so eine halbe Postkartengröße mit so ein paar Seiten drin.
Ach, das ist das graue Ding noch.
Ja, oder ja, in der DDR war es blau. Das Ding jedenfalls, da musste man, wenn der expired, und der war damals auch 10 Jahre, glaube ich, ja. Nee, DDR 20 und der Westdeutsche aber 10. Na, jedenfalls musste man, vor allem wenn man umgezogen war, seine Geburtsurkunde mitbringen. Ich kann mich deutlich erinnern, wie ich wirklich mal so, kannst du mal meine Geburtsurkunde suchen und mir schicken? Die musste ich dann einmal vorzeigen und dann konnte ich sie Mama zurückschicken. Das bewies eigentlich so nichts, hätte ja sonst was. Also das
nicht. Hätte ja jeder hinpacken können.
Ja, so ein damals 50 Jahre alter Zettel oder also.
Naja, als ich mich in Berlin angemeldet habe, hatte ich gerade keinen Ausweis gehabt. Ich bin mit der Geburtsurkunde meinem Mietvertrag angetanzt.
Und?
Ja, wurde dann angemeldet. Mhm. Und hab einen neuen Perso beantragt.
Ja, verstehe.
Ausnahmsweise hat sie gesagt, die Dame.
Ja. 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 Früher und namentlich in Berlin. Und nicht, da war das ja. Damals war das alles noch anders.
Ja, nicht zwingend besser, aber anders.
Ja, ja, da hatten die Leute mit so Analogtechnik noch einen gewissen Spielraum, ob es besser war, ja, weiß ich nicht. Ich kann mich noch erinnern, als so die Wende-TM war, nicht? Da, und man braucht ja als Westdeutscher natürlich einen Reisepass, um in die Deutsche Demokratische Republik einzureisen. Wo kommen wir denn dahin? Den hatte ich natürlich nicht, weil in Schweden reicht ja ein Personalausweis. Und anyways, long story short, ich latschte also in Lund, wo ich studierte, aufs Polizeipräsidium. Glücklicherweise war mein Vermieter ein ehemaliger Polizist und wies mich darauf hin und erklärte denen die Sachlage, ich bräuchte jetzt irgendwie einen Reisepass, um nach Sassnitz in die DDR zu fahren, weil ich wollte mir das mal von innen ansehen, was da jetzt vor sich ging. Mhm. Und dann haben die mir tatsächlich von Hand einen vorläufigen schwedischen Reisepass ausgestellt, weil ein Staat kann ja auch Reisepässe für Nichtstaatsbürger ausstellen. Ja. Und da stand auch nur ganz klein in der Ecke TY für Tysk, für Deutsch, so.
Ja.
War cool. Ansonsten sah der aus wie Anne, war super. Die DDR-Zöllner haben so überhaupt nicht gerallt, und Schwedisch konnte ich ja. Sparte einem dann auch den Umtausch und andere schwierige Dinge irgendwie.
Ja.
Also da siehst du, der Anschein der Urkunde ist sehr, sehr, sehr wichtig irgendwie. Ne?
Man kann den Urkunden ja so viel verstecken.
Ja, und da vor allem so ein handgemaltes kleines Büchlein, wirklich mit so einem Nieten eingenieteten Schwarz-Weiß-Foto, wo der Polizist dann so einen Gummistempel so klock drauf macht. Und das war's
Stempel,
dann.
Übrigens, ja. Stempel. Ja. Ne? So, ja. Warum waren Stempel so wichtig? Mhm. Sie waren nicht verfügbar allgemein. Die haben das Siegel halt abgelöst in der Massenproduktion.
Und man durfte sich nicht einfach Stempel machen lassen.
Nein, du konntest, die Stempel herstellenden Unternehmen haben in der Regel für Privatleute keine Stempel hergestellt.
Genau.
Und deswegen ist auch noch die Idee, dass ein Firmenstempel etwas aussagt.
Ja, stimmt. Das ist ja bis heute so. Manchmal braucht man den Firmenstempel.
Ja. Also beim CCC, für den Kongress, haben wir einen Stempel, da steht drauf Firmenstempel. Der stempelt das Wort Firmenstempel.
Ja, das ist auch gut.
Und das Lustige ist, der ist dann okay.
Ah ja.
Also auch, zeigt so die Absurdität, wie wenig Sinn das ergibt.
Ja, 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 also, das finde ich auch gut. Am besten so in Fraktur Firmenstempel und dann so eingerahmt.
Oh, ja, das muss ich
sagen. Und dann nimmt man noch ein grünes Stempelkissen so, damit das so richtig auffällt.
Ja, ne, also aber auf jeden Fall, so, ich habe natürlich mehrere Firmenstempel zu Hause für die diversen Unternehmungen, die ich in meinem Leben bisher gemacht habe.
Ja, gute Idee, stimmt, du hast mal einen Verlag, genau.
Ich hatte mal einen Verlag, da habe ich immer gerne Rundstempel gemacht.
Ja, das hatte ich auch, habe ich neulich gesucht, ich habe ihn nicht gefunden. Ich bin ja tatsächlich BWLer, ich stehe ja dazu. Und ich musste früher auf so ganz wichtige Papiere, das muss man heute nicht mehr, für so Gutachten, wo man irgendwas berechnet hat im Auftrag eines Gerichts, einer Behörde und dann hatte ich so einen Stempel, da stand auch so drauf beratender Betriebswirt in Berlin so und auch mit Bären, aber nicht der Behördenbär, denn ich habe damals gelernt, es gibt verschiedene Bären.
Ja,
denn die Leute wie ich.
Es gibt einmal das Landeswappen. Ne? Das Landeswappen ist der, den du nicht einfach so stempeln darfst.
Genau. Nicht, wenn man also, was ich als Architekt oder sonstiger Mensch, der halt irgendwas stempeln muss, von Amts wegen in irgendeinem Register steht und irgendeinen Stempel mit Bären hat, dann hat er keine Krone auf.
Genau, weil halt zwar für den Staat das tust, aber nicht als Staat.
Genau, irgendwie so.
Ja, das ist
aber das ist längst abgeschafft. Ich glaube, das
ich weiß
ist,
gar nicht, müsste ich mal nachgucken gehen.
Nicht mehr.
Da gibt es bestimmt eine Verordnung zu.
Ja, es ist total geil. Allein schon diese total geilen Formulare, wo man am besten noch die alte Schreibmaschine benutzt, um irgendwie auszufüllen, wie viel Geld man jetzt nach welcher Ordnung kriegt. Ja, mit drei Durchschlägen. CC, Carbon Copy, daher.
Ich weiß, ich bekomme ja auf Arbeit momentan regelmäßig einen Zettel vom THW, weil ein Kollege beim THW ist und dort Einsätze hat. Das wäre ein Geld für den Ausfall.
Mhm.
Und ich wünsche mir einfach nur ein ausfüllbares PDF. Nein, die schicken einen PDF oder einen Brief wahlweise. Man kann das Formular auch nicht runterladen.
Jo.
Das gibt es nicht.
Jo.
Ja, jetzt habe ich aber dann das einfach so gescannt gehabt und halt ein PDF-Formular draus gemacht, einfach in den Rechner reingehackt und dann wieder ausgedruckt. Das hat fast zur Verwirrung gesorgt.
Ja, okay.
Beim THW.
Mhm. Naja, manchmal sind es ja auch also einfache Vorsichtsmaßnahmen.
Man kann ja auch einfach, ist ja eigentlich, muss ich es von da zurückschicken mit Originalstempel drauf.
Ja.
Aber wenn ich es per PDF bekomme, ist es ja schon gescannt.
Tja.
Dann drücke ich das aus und mache den Firmenstempel drauf und scanne es wieder ein und schicke das dann Nee, ich schicke es per Post.
Also, man darf sich per Post schicken. Mal so Frage an eventuell polnische Hörerschaft. Also ich weiß von vor langer Zeit, 15, 20 Jahren, dass jeder polnische Geschäftsführer sonst wie immer so einen Taschenstempel dabei hatte, weil man, wenn man für eine Firma zeichnete, immer, selbst wenn man irgendwo sich einen Laptop kaufte, immer so einen Ministempel und eine Unterschrift braucht.
Ach.
Ja, aber wahrscheinlich auch abgeschafft wegen Unfugs.
Ich vermute, dass wegen Unfug abgeschafft.
Aber es gibt ja Länder, so Japan oder so, wo jeder so seinen kleinen runden Stempel hat, der einfach was symbolisiert. Einfach, weil er irgendwie unique ist. So.
Ja, und es macht halt auch noch so dieses so, das ist wirklich die Person gewesen. Sie hat das physische Objekt, ja, um diese Zeichnung auf Papier zu machen.
Ja, genau.
Das ist hier die Idee dahinter. Mhm. Ne, das physische Objekt, das dieses Siegel produziert, das physische Objekt, das diesen Stempel, das dieses Bild auf dem Papier produziert. Mhm. Das sind ja alles so, gute Idee. Als mein Großvater bei der Bundesbank anfing, nach dem Krieg.
Damals.
Die haben den Stempel halt mit der Hand gemalt, weil sie keinen Stempel hatten.
ja, kann schon mal passieren.
Nee, also, aber ich wollte nur sagen, so, es ist halt irgendwie dann so auch wieder egal, anscheinend, aber halt auch nicht, weil er musste halt sehr oval draufgemalt werden.
Ja, stimmt. Ich habe mal irgendwann mal irgendwas erforscht wegen Meteorologie oder irgendwas. Das war ja auch anfangs so furchtbar amtlich. Und so zur Goethezeit, als es so anfing, dass wirklich jede Kreisstadt dann so ihr Observatorium hatte, da schrieben diese armen Meteorologen immer auf, in Ermangelung eines Dienstsiegels.
Ja.
Also sie hätten eins haben müssen, sie hatten aber keins.
Ja.
Und schrieben dann daneben, in Ermangelung eines Dienstsiegels. Finde ich auch gut, weil fast jedem mangelt es an einem Dienstsiegel. So gesehen kann man das.
Ja, mir mangelt es auch an einem Dienstsiegel.
Ja, genau.
Ich habe gerade keines, aber das ist ja auch nur dann, du darfst dir nur dann das hinschreiben, weil du darfst ja nicht einfach alles siegeln.
Nö.
Das sind Sachen siegeln, die auch gesiegelt werden dürfen. Und jetzt meine ne, so, jetzt, also, wenn ich ein Formular habe, das ich gar nicht siegeln darf.
Ja.
Und ich es da hinschreibe, Ermangelung eines Dienstsiegels.
Ich hätte es siegeln dürfen.
Hm. Ich gar nicht siegeln darf, das ist auch egal, ob ich die Siegel habe oder nicht.
Ja.
Außer ich bin darüber beschwert, dass ich keinen habe.
Hm. Ja, genau.
Was ich auch sehr gerne tue. Nein, auf jeden Fall, worauf ich hinaus wollte, ich habe noch einen alten Stempel von einer Unternehmung von mir. Und manchmal beantragen Menschen bei der Arbeitsagentur eine Förderung für Selbstständigkeit. Und das muss ja die IHK gegen einen Wirtschaftsprüfer oder einen Unternehmensberater.
Ja,
dann mache ich das halt und haue meinen Stempel drauf.
Das habe ich früher auch oft getan, ja.
Ja, und die Firma gibt es gar nicht mehr, aber der Stempel existiert noch. Die werden immer noch angenommen.
Ach so, ja. Ich weiß
übrigens, einen Stempel habe.
Von wegen Stempel, es gab aber schon Kontrollen. Und zwar musste ich jetzt, warte mal, wie war denn das? Ich musste, glaube ich, eine beglaubigte Kopie von meinem Hochschuldiplom irgendwo hinschicken.
Mhm.
Damit ich auch, also du darfst nämlich nicht einfach so offiziell beratend Betriebswirten. Du musst schon irgendwie.
Du musst halt nachweisen.
Und es gab wirklich, und die waren im Gegensatz zu allen anderen. Die wollten wirklich, also eine beglaubigte Kopie. Da bin ich, weiß gar nicht, ich bin zur Polizei gelatscht oder so und habe gesagt, können Sie das gerade hier mal
beglaubigen, bitte.
Ja, haben sie dann auch gemacht, kostete auch nichts und musste das irgendwo hinschicken und dann dauerte das geraume Weile. Aber ich bekam dann einfach, ich bekam nicht weder eine Genehmigung noch sonst irgendwas, ich bekam einfach nur einen Brief zurück, wo genau vorgeschrieben war, wie dieser fucking Stempel auszusehen hätte. Wo ich den mache, war mein Problem.
Ja.
Ich habe den dann, das war so die Frühzeit des Internets, 90er Jahre irgendwie.
Ja, bei Stempelfabrik.de.
Ich habe ihn dann tatsächlich nach USA geschickt und hat das und das. Ist so, darum ist auch völlig eingetrocknet. Das war so ein selbstfärbender Ami-Stempel. Ich weiß nicht, ob du die kennst. So,
ja.
Ist in Deutschland unbekannt. Die haben halt ein paar Jahre funktioniert und dann brauchte ich sie nicht mehr. Aber es gibt, müsste ihn noch irgendwo geben. Und wie gesagt, das hat nie wieder jemand geprüft. Es war nur wichtig, also war wirklich jeder Zacken und jeder Punkt vorgeschrieben und in welche Richtung der Bär guckt und dass er keine Krone haben darf. Und dann konnte ich mir noch so ein bisschen so einen Text aussuchen. Voraussetzt, er passt da rein. Ja, und dann hatte ich so ein Ding und ich habe ihn, glaube ich, so, also ernsthaft in meinem Leben 10-mal benutzt und die anderen Male waren genau, was du sagst, so Firmenstempelersatz.
Ja.
Sieht doch gut aus.
Ja.
Ja. Ne? Aber ich glaube, das ist alles abgeschafft. Das macht man nicht mehr heutzutage. Ich muss jetzt wirklich überlegen, wann ich zuletzt mal irgendeinen Bürokraten gesehen habe. Zollamt. Wenn du zum Zollamt gehst und irgendwelche Hardware aus China verzollst, kriegst du noch ein.
Ich war seit gefühlt 7000 Jahren nicht mehr beim Zoll.
Oh, ich habe gerade eine wunderschöne, eine Woche andauernde Mailverkehr mit dem Zoll in Leipzig am Flughafen.
Ja, viel Freude damit.
Ja, haben sie.
Gut.
Ja, und der chinesische Exporteur erst.
Ja.
Seine automatischen Übersetzungen. Völlig großartig.
Hast du wieder AliExpress-Kram bestellt, ja?
Nein, viel schlimmer. Nein, ich habe
Alibaba.
Ich habe einen Computer bestellt in Hongkong.
Ja.
Und es ist schwierig.
Ja, natürlich ist es schwierig.
Ja, und ich habe in Hongkong Dollars bezahlt. Offensichtlich eine Währung, die nicht so oft vorkommt, was ich mir nicht vorstellen kann, aber naja. Also da hat sich jedenfalls jemand im Komma vertan bei den Hongkong Dollars. Ja, genau.
Ja, wenn es billiger wird, ist ja in Ordnung, aber wenn es
teurer wird, es sollte nicht teurer werden. Es geht auch gar nicht um den Zoll haben wir inzwischen weg, weil das ist ihnen zu dumm. Es geht jetzt noch um die Einfuhrumsatzsteuer.
Das verstehe ich, ja.
19% auf ein paar hundert Euro so. Mal sehen.
Du kannst mich noch eigentlich sagen, passen Sie auf, es wird doch auf jeden Fall mindestens das sein oder höchstens das. Ich zahle einfach diesen Betrag.
Nein, ich habe jetzt schon einen krummen Betrag, irgendwie 0,09 an DHL bezahlt, damit DHL als mein Agent in Leipzig für mich die Sache verzollt oder für Umsatzsteuer, wie das heißt. Mal sehen, aber da, ich hoffe doch wohl, dass ich einen amtlichen Zollbescheid kriege mit einem...
Der wird in der Regel nicht mehr gestempelt.
Nicht?
Nein.
Mist.
Ja.
Noch vor ein paar Jahren.
Ja.
Aber auf so ganz räudigen Papier.
Ja, nein, das ist in der Regel mittlerweile ist es dann, gerade wenn die DHL das macht, das wird elektronisch bereitgestellt. Sehr ärgerlich, sag ich dir, sehr ärgerlich. Ja.
So ein Mist. Keine Ahnung, was noch? Richtig, Siegelmarken gibt es noch zum Kleben?
Ja, das ist, ihr kennt das beim Kuckuck.
Ja, der Kuckuck. Ja, ich kenne es immer als Wahlvorsteher, gibt es immer das Siegel, wo man so die ganzen Zettel.
Das wird nicht mehr gemacht.
Den gibt es nicht mehr.
Das wird
diese schönen roten Siegel gibt es
nicht mehr. Das wird nicht mehr gemacht. Es wird, das heißt für die Umschläge nachher noch.
Ja.
Die Wahluhren werden nicht mehr versiegelt.
Nee, das ist ja auch völliger Quatsch.
Das wurde viele Jahre gemacht.
Ja. Nein, aber was in Berlin zumindest noch versiegelt wird, ist die sortierten Stimmzettel. Die packt man so in Packpapier und da kommt eine schöne Schlaufe drum.
Und oder mittlerweile sind es große Umschläge.
Ja,
wir haben mittlerweile mehr Wahlbüros.
Ja.
Deswegen können wir jetzt wieder in kleinere Umschläge packen. Aha. Und die werden mit dem Roten zugeklebt. Genau,
ja,
die werden
versiegelt. Genau. Damit man zumindest sieht, wenn da einer bei war, weil die werden ja aufgehoben.
Genau.
Solange bis die Einspruchsfristen durch sind.
Genau.
So.
Und das Lustige daran ist ja, dass dieses Siegel darf auch nicht einfach jemand draufkleben.
Nee, sondern der Wahlvorsteher, ja.
Genau.
Ja, stimmt. Ja. Aber da kontrolliert auch niemand, also keine Ahnung.
Also ich bin ja so ein Korinthenkacker, wenn ich Wahlversteher bin. Oder auch,
vorher.
Nicht, was ich vorher erzähle, ich darf auch nicht einfach jemanden draufkleben.
Nee, stimmt.
Also ein Wahlvorstand, nee, da haben wir Regeln und Integrität der Wahl ist wichtig.
Ja, sehr wichtig.
Also ist leider so, ne?
Ja.
So, wenn da einmal was, nachher ist es egal, wer das Ding draufklebt, wissen wir beide.
Genau.
Wissen auch unsere Hörenden hier gerade.
Ja, genau.
Am Ende ist es egal, Hauptsache das Ding ist zu und alles ist drin, was drin sein muss.
Ich erinnere mich dunkel an einen Schabernack. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Gesamtstory ging. Also wir haben mal eine Wohnungstür in meinem Studienort Göttingen präpariert, inklusive Theaterblut, und haben eine Siegelfälschung aufgeklebt. Also es waren die 90er Jahre aus dem Laserdrucker.
Für die Hörenden, ich halte mir gerade den Kopf
mit einem
frustrierten Blick nach unten.
Ja, genau. Und haben also so den Eindruck erweckt, als dass eine Tür so amtlich verschlossen worden sei. So. Ja, genau. Um jemandem einen Schrecken einzujagen, der nach Hause käme. Er war natürlich auch furchtbar betrunken und wunderte sich dann, dass sein Schlüssel nicht passt. Und Ja, das fand man damals witzig in Deutschland.
Wieder für die Hörenden, jetzt stütze ich meinen Kopf in meiner Handfläche ab.
Ja, genau. Ja, so war das damals.
Ja, so
Spaß,
war das,
Spaß mit Siegeln.
Ne? Spaß
ich erinnere mich, meine Parkerlaubnis für den Dozentenparkplatz der Universität war halt aus dem Laserdrucker, aber da noch niemand wusste, dass es Laserdrucker gab und ich die auch noch laminiert hatte, hat jeder Hausmeister mir geglaubt, dass ich meine Ente dort abstellen dürfe.
Ja. Laminiert ist super.
Ja,
genau. Laminiert hat fast so viel Macht wie ein Klemmbrett.
Auf jeden. Ja, finde ich auch.
Aber diese Sachen haben fast so wie ein Klemmbrett. Ja. Wenn du übrigens ein Klemmbrett hast, mit einem Zettel drauf, wo noch ein Stempel drauf ist, kommst du fast überall durch.
Ja, genau. Viel wichtig.
Genau.
Das erinnert mich immer so an hier Blues Brothers, John Belushi, so mit der Zigarettenpackung, Schauspielergewerkschaft.
Ah, oh, ganz großartig, ja.
Weil da so ein Wappen drauf ist auf dem.
Ja. Schauspielergewerkschaft, ach, ganz toller Film.
Ja, überhaupt so Papierausweise, die Zeiten sind irgendwie auch vorbei. Man für alles und jedes, da war ja die DDR ganz groß, da hatte ja jeder mindestens 3 oder 4 so faltbare Klappausweise.
Ich hatte ja bei der Bundeswehr auch einen Dienstausweis
gehabt. Ja, stimmt, bei der Bundeswehr gab es auch Pappe, ja.
Ich habe bei der Sparkasse keinen Dienstausweis gehabt, da hatte ich halt ein dienstlich geliefertes Namensschild.
Oh.
Ja.
Oh, okay.
Und ich hatte einen Stempel mit einer Nummer, der eine Nummer stempelte in einem Sechseck.
Oh.
Und
wofür brauchte man denn das?
Der sogenannte Disponentenstempel.
Ah. Okay.
Ich habe zum Beispiel ein Sparbuch aufgelöst.
Ah,
Dann habe ich das unterschrieben, aber auch noch diesen, weil meine Unterschrift, what?
Ja, ja.
Aber dieser Stempel dazu, ja. Der hat das gültig gemacht. Okay. Ich habe quasi mich selbst, da hatte ich keine Kanzlei, die mich siegelt.
Nein, aber kann sich ja selber, ja.
Genau, und das war so ein kleiner, der hat man immer in der Anzugshose gehabt, den Stempel. Der Disponentenstempel. Und es gab auch, ich weiß, Auflösung eines Sparbuches war einmal unterschreiben, dreimal Handzeichen. Handzeichen ist nur quasi so kurz ein Drittel. Und siebenmal die verschiedenen Schritte abstempeln.
Wobei Schabernack, sehr schön für Schabernack, also damals war ja auch ein Stempel, so viereckig gerammt, mit dem deutschen Wort ungültig und ein rotes Stempelkissen. Und dann einfach mit diesem Ding vandalisieren gehen.
Großartig.
Da konnte man früher wirklich Schaden mit anrichten.
Auch heute noch.
So rote Stempel ungültig.
Kann man auch heute noch.
Also wir haben unseren Lehrern zum Beispiel ihre Führerscheine ungültig gestempelt.
Oh mein Gott.
Wir hatten so welche, die hatten immer ihr Portemonnaie auf dem Pult zu liegen vorne, waren halt unbeliebt. Und den haben wir dann so heimlich diesen roten Stempel in ihren Führerschein gedrückt und das schön wieder rein. Die haben das wahrscheinlich ewig nicht gemerkt, bis zum nächsten wieder auspacken.
Bis zur nächsten Parteikontrolle, ja.
Ja, was einem halt als Lehrer so passiert ist damals.
Ja.
Ja. Ist ja inzwischen verjährt. Ich weiß gar nicht, was.
Das war.
Urkundenfälschung oder so.
Ja, weil.
Wobei ungültig?
Nein, das ist egal. Du hast sie zu Unrecht ungültig gemacht. Das war schon Urkundenfälschung. Aber die dürfte verjährt sein.
Ja,
du bist älter als 20, ne?
Ja. Aber immerhin, ne? Genau. So war das damals. Also, liebe Kinder, ne? Ich meine, mit den heutigen geht das nicht mehr so gut.
Lochen.
Aber das. Ja, genau. Dinge lochen auch gut. Wertpapiere lochen auch ganz hervorragend. Immer in der Bank früher immer der absolute Burner. Leute haben zu Hause Opas Wertpapiere gefunden und er hatte sie abgeheftet.
Ja, und zum Beispiel, das war bei meiner Sparkasse mit dem Sparbuch, das war erst dann aufgelöst, wenn der Stempel aufgelöst dran war.
Ah. Ich habe sowieso, das sind ja auch so Tricks, so je nach Land verschieden. Dinge durchschneiden, lochen ist sehr beliebt zum ungültig machen oder so Fahrzeugpapier, also alte deutsche Fahrzeugbriefe. Heute ist das ja nur noch so ein elender Lappen, aber das war ja mal so ein richtiges Pappding mit Papier drin.
Eine Urkunde.
Ja, und die werden unten so zackenförmig abgeschnitten. Mhm. Da wird das untere Stückchen abgeschnitten.
Schere für.
Wahrscheinlich.
Nein, ich kenne, das ist eine Bastelschere.
Ah ja.
Okay. Die macht dieses Zackenmuster.
Ah ja, genau. Also da wird also wirklich unten ein Stück abgeschnitten, das heißt ungültig. Muss man halt wissen.
Ja.
Aber ich sage dir, so ein roter Stempel, Fraktur war er nicht, aber ansonsten sah er sehr amtlich aus.
Ja, Frakturstempel mehr machen, bitte.
Ja doch, das ist noch viel amtlicher. Kommt auf die Urkunde an, die man damit stempelt. Aber wie gesagt, damit konnte man damals richtig Dinge vandalisieren.
Weil die Idee war halt auch, dass nur Menschen, die befugt sind, das zu stempeln, diesen Stempel haben.
Ja, klar.
Na, also auch dann so, und dann war der Stempel, ist dann die anwesende Autorität, die sagt, also die eigentlich gar nicht da, die sagt so, das ist jetzt ungültig hier, das macht man nicht mehr.
Ja, genau.
Und wenn es so, also dann, ich kenne auch ungültig und ein Handzeichen dazu, das ist natürlich doppelt anwesend, dann die anwesende Person, ne?
Ja.
Ja, also das auf jeden Fall sind Unterschriften und Stempel und in Kombination zusammen, es ist einfach mächtig.
Ja.
Was halt auch sehr lustig ist, so wie ich unterschreibe es, wie gesagt, scheißegal. Ich habe meinen Stromvertrag.
Ah, der Stromvertrag.
Schon auf meinen jetzigen Namen angemeldet, bevor ich den Namen im Paso stehen hatte.
Oh, ja, okay.
Ja, nee. Der Strom wird immer noch geliefert, ich bezahle immer noch dafür. So ärgerlich. Ich musste auch bezahlen, als ich es abgeschlossen hatte, weil das war eine eigenhändige Unterschrift von mir. Und wie ich mich nenne, ist übrigens scheißegal.
Ah, Hauptsache eigenhändig, ja.
Hauptsache eigenhändig.
Eigenhändig, ja. Was machen Menschen ohne Hände? Oh, schwierig, ja.
Es geht darum, dass sie selbst durchgeführt ist.
Stimmt, also, genau. Wie sie das machen, ist egal.
Es gibt ja auch Menschen, die leider ohne Hände oder Arme existieren. Gerade aus der Kontergan-Generation.
Ja.
Viele,
das ist ein offizieller Begriff im Behindertenrecht, der Ohnhänder. Man ist ein Ohnhänder, also das ist ein amtlicher.
Das ergibt total Sinn, leider.
Genau, ja, genau.
Ne, ich weiß, für Menschen, die zum Glück ihre Zehen so weit unter Kontrolle haben, dass sie damit dann schreiben können.
Absolut, und zwar
besser als ich jemals schreiben
kann. Ja, auf jeden Fall. Ja, ne? Habe ich auch mal gesehen, das geht. Ja. Ja, witzig. Okay, also Stempel und Schabernack mit Stempeln. Also wollen wir das mal nicht weiter aus, aber man kann sich ja noch ganz andere Stempel.
Man kann ich habe ja auch schon abgelehnt Stempel gehabt.
Abgelehnt ist auch sehr gut.
Also ich habe mal eine Kündigung bekommen für einen Vertrag, ich habe abgelehnt drauf Stempel zurückgeschickt.
Ja, auch gut. Ja, ja, genau. Richtig. Einer meiner Großväter wurde nach dem Zweiten Weltkrieg aus Verwirrungsgründen, er wurde Postbeamter, also für ein paar Jahre. Und er hatte sich ja nichts behalten, aber er hatte einen Stempel.
Zum Protest?
Nee.
Oh.
Zurück.
Ach, schön.
Und den hatte ich als Student und so manchmal, also so Dinge, was soll der Blödsinn, wenn man einfach diesen Stempel nahm, zurück auf den Umschlag tat und den wieder in den ja. Briefkasten einwarf,
dann ging er zurück.
Dann war er zurück und das war auch nicht weiter begründungsfähig. Dann kriegt der Absender den wieder und konnte sich selbst einen Reim drauf machen.
Nee, ich habe schon abgelehnt auf eine Kündigung geschrieben, die zurückgeschickt, dann war aber was los.
Ja. Kann ich mir vorstellen.
Also ich habe quasi das Kündigungsschreiben des Dienstleisters abgelehnt.
Ja, auch nicht schlecht.
Ja.
Ja.
So.
Kann man ja machen.
Also ich habe es zur Kenntnis genommen.
Ja.
Ich habe es zurückgeschickt, das heißt, ich habe es auch nicht mehr.
Ja, ja, ja.
Und ich habe es ja abgelehnt. Also,
ja.
Aber ich habe auch kein Datum dazu geschrieben, ne?
Ach so, ja. Ja, abgelehnt. Spaß mit Bürokratie, das wäre auch nochmal eine Sonderfolge wert, so überhaupt so die Frage, wann wer was wie bürokratisch gekriegt hat. Das, man glaubt gar nicht, was für
Umwege
man da so
ziehen. Ich warte auf die Klage, dass endlich das Gesetz verändert wird, weil PIN in Berlin teilweise 5 Tage braucht zum Zustellen, als normale Zustellungszeit, aber das Gesetz von 3 Tagen.
PIN, muss man sagen, ist ein als unzuverlässig bekannter Postdienstleister in Berlin.
In Berlin und Brandenburg. Und ja. Braucht halt in der Regel momentan so 5
Behörden bis nehmen den immer, 5, ja.
Weil sie günstige Preise anbieten.
Ja.
5 bis 8 Tage teilweise.
Ja, ja.
Und die Zustellungsfunktion ist aber 3 Tage.
Ich kann immer, ich glaube, ich habe es noch irgendwo. Ich habe von Sommer letzten Jahres bis Frühsommer diesen Jahres einen Prozess geführt vor einem Berliner Amtsgericht. Das braucht man ja keinen, kann man ja selber, kann man so im schriftlichen Verfahren. Und zwar gegen die privatärztliche Verrechnungsstelle, genau.
Ja.
Da ging es nämlich genau um die Frage, wann ich irgendwelche Briefe bekommen haben sollte, sonst wie. Total großartig. Der Richter, der offensichtlich um diese Verhältnisse kannte, hat nämlich genau das da aufgeschrieben, dass sie sich noch so viel Mühe geben können und mir auch 15 Mal irgendwas schicken und das irgendwo aufschreiben, das würde gar nichts beweisen.
Weil PIN einfach nicht zuverlässig ist.
Ja, Deutsche Post auch nicht genug.
Nicht mehr.
Nicht mehr.
War sie mal.
Der hat, also mittlerweile ist ja noch viel krasser. Ohne dass ich ihn darum irgendwie in meiner Klageerwiderung gebeten hätte, hat er ja sogar noch in die Begründung seines Urteils, also er hatte mir so eine richtig, auf mehreren Seiten, der hat offenbar Spaß dran, hat er aufgeschrieben, was man alles hätte machen müssen, damit ich amtlich irgendwas gekriegt hätte. Also
es ist der gelbe Umschlag zur Telefon.
Ja, aber das darf ja nicht jeder.
Nee, aber einschreiben mit Rückschein.
Nee, beweist gar nichts. Und zwar deswegen nicht, weil das nur beweist, dass ich einen Umschlag bekommen habe, wo die Registrierungsnummer drauf ist, aber nicht, was drin ist. Was du machen musst, ist, du musst zum Gerichtsvollzieher gehen, denn der gibt dir eine Urkunde, der macht eine Kopie vom Inhalt.
Stimmt.
Und stempelt die. Und dann schickt der auch nur ein Einschreiben, aber das ist dann vom Gerichtsvollzieher zugestellt. Weil ein Einschreiben mit Rückschein, das denken immer so Leute, jetzt habe ich aber und so einen Scheiß. Wenn der Typ, der das gekriegt hat, sagt, da war nur Zeitungspapier in dem Umschlag, bist du angeschissen.
Ja, stimmt, da gibt es total Sinn.
Ja, auch die Geschichte mit, können wir hier mal so von wegen Rechtsberatung so ohne Auftrag für arme kleine Podcast-Hörer. So, nicht, Einschreiben, Einwurf, auch ein stumpfes Schwert.
Einwurf, ja, ist halt, wurde eingeworfen.
Ja, eben, genau. Und dann, also es ist gar nicht so leicht, wenn ihr an einen dreisten Gegenübergerät, ein Vermieter, ein Schuldner, eure Bank, was weiß ich was, dann müsst ihr schon mal bei jemandem fragen, der sich wirklich auskennt. Denn ansonsten ist es mit der Beweiskraft der Urkunde, vor allem mit ihrem Zugang, gar nicht so einfach.
Ja, wie gesagt, also diese gelben Briefe, die sind,
ja.
Da steht ja auch die gleiche Nummer auf dem Schreiben drauf.
Mhm. Genau.
Weswegen das dann auch heißt,
ja, das kriege ich dann auch. Also jedes einzelne, heutzutage haben die Anwälte ja dieses berüchtigte besondere Anwaltspostfach. Das habe ich ja, ich bin ja kein Anwalt, aber halt genügend Schmalspurjurist, um so einen Prozess führen zu können, aber muss man ja auch nicht. Und dann habe ich, naja gut, dafür hat es halt noch gereicht und dann habe ich halt brav Schriftsatz, Klageerwiderung, so, wusste noch grob, wie das geht, so von vor 35 Jahren, so erstmal pauschal alles bestreiten und ohnehin so.
Ja.
Und natürlich auch so den Verwaltungsstil drauf haben, damit der Richter auch merkt, dass da kein Vollidiot schreibt, weil es schreiben sehr viele Vollidioten an Gerichte. Ja, und dann ist es eben so, weil ich ja kein BEA habe, sondern einfach nur ein eigenes, kriegte ich jedes kleinste Schriftstück vom Gericht immer in so einem gelben Umschlag.
Ja.
Also mein armer Postbote hat sich schon gewundert, jede Woche, hat manchmal so 3 Wochen gedauert, wenn er die Gegenseite wieder irgendwas erwidert hatte auf meine Widerklage oder was auch immer, dann kriegt die das schön kopiert vom Rechtspfleger, auch schön mit so einem gedruckten Dienstsiegel.
Ja, natürlich.
In so einem die gelben Umschläge gibt es auch in DIN A5 und in
dick. Ich weiß.
Und dann kriegte ich jedes Mal, das muss ein Geld gekostet haben, aber das musste ja dann alles mein Gegner zahlen, genau. Weil die haben den Prozess verloren. Hö. Ja, genau. Ja, aber wie gesagt, da hat jemand dann auch mal von Gerichts wegen aufgeschrieben, dass das mit der Post alles.
Ich finde auch immer am besten, wenn du einen Brief bekommst, da steht ein Datum drauf und der Poststempel ist 6 Tage später. Weil die rechnen dann immer, fangen immer an, die Fristen zu laufen von ihrem Briefdatum, wo ich mir denke, so, Leute.
Früher war der Poststempel ja auch amtlich, heutzutage besagt das gar nichts.
Doch, dass da der Brief gestempelt worden ist.
Ja, aber ob das also, der Tag war oder so, aber früher war das ja eine rechtserhebliche Tatsache. So ein Poststempel war ja ein amtlicher, hoheitlicher Vorgang. Also,
ist es nach wie vor. Das entwerten, also das ist der Tag, wo auf jeden Fall spätestens der Brief beim Dienstleister eingegangen ist. Das war genau das gesagt.
Aber da steht ja nicht drin, dass er dann den Brief nicht noch 10 Tage hat liegen lassen irgendwo.
Genau.
Siehst du, und ganz früher, ne, vor allem Postkarten und so und alte Postkarten überhaupt so, ganz früher machte nämlich das Eingangspostamt auch noch einen Stempel drauf, sodass man sehen konnte,
wann er da war.
Genau.
Ja.
Ne, als die Welt noch in Ordnung war, so vor 1914 da. Ne?
Ja, braucht 16 Tage durch Deutschland, ist jetzt hier.
Noch nicht mal.
Ja, aber.
Die Postlaufzeiten waren sensationell. Ich habe eine Postkarte,
die guten Bahnnetze.
Die am Ostersonntag 1906 oder irgend sowas von Göttingen nach Österreich, Bad irgendwas in einen Kurort ging, also am Ostersonntagnachmittag am Göttinger Bahnhof abgestempelt und irgendwo in Ischgl am Ostermontagnachmittag angekommen. Und das alles mit Dampflok und Telegraph.
Aber da gab es halt eine gute Bahnverbindung.
Für 10 Pfennig.
Ja, aber 10 Pfennig war damals auch echt viel Geld.
Das war eine Flasche Bier in der Kneipe, ja.
Ja, ne, also war echt viel Geld.
Ja, ja, aber man ziehe sich das mal rein, 24 Stunden.
Und es ist ständig teurer als eine Postkarte.
Ich bekam neulich eine Postkarte aus UK. Rate mal, was jetzt eine Postkarte von UK nach Deutschland
Keine
kostet.
Keine Ahnung.
Na?
Pfund? 2 Pfund? Mehr? 4 Pfund?
3,30 Pfund.
3,30 Pfund für internationale Post, stimmt's?
Einfach für eine Postkarte einfach so.
3,30 Pfund.
Ja. Ich bin übrigens mal gespannt, was in Dänemark passiert. Weißt du, was die Dänen am 1. Januar nächsten Jahres machen?
Ihre Post abschaffen.
Genau.
Ich weiß. Also bisher nicht ganz abschaffen, aber irgendwie sehr runterspecken.
Ja, du kannst ja nur noch so Paketdienste beauftragen, wenn du ein Schriftstück, ein Dokument.
Ja.
Das musst du halt mit UPS schicken oder so. Nee, ich glaube nicht.
Naja, gut, also immerhin, sie sind, was Verwaltung betrifft, sehr digital.
Ja, ja.
Müssen
sie dann auch.
Haben sie ja auch schon. Die haben ja dieses eine zentrale Postfach für Bürgerinnen und Bürger.
Ja, ja.
Aber ich weiß nicht, ob ich das gut finde.
Nein, ich finde das natürlich nicht gut.
Also, warum ich übrigens immer dagegen bin, einen Prozess nur digital zu haben, ist halt, was ist, wenn die Technik kaputt geht? Und vor allem, was ist mit Menschen, die nicht online sind? Wir haben immer noch eine große.
Ist die noch so hoch?
Nach wie vor haben wir eine, ich kann gerade die Zahl nachschlagen, wie viele Menschen
sind offline,
sind in D nicht online.
Gibt es da Umfragen oder wie stellt man sowas fest?
4% der Bevölkerung ist nach wie vor nicht online. Davon sind 2,8 Millionen Menschen sind noch nie online gewesen, so rum.
Oh.
Ja. 23 waren es noch 3,4 Millionen Menschen. Nee, aber auch so, es gibt eine Generation Menschen, denen stelle ich keinen Rechner mehr hin, denen gebe ich auch kein Smartphone mehr, weil sie es nicht lernen wollen.
Ja.
Nee, also ich habe da, also es gibt meinen Vater, der ist jetzt 74, der hat es gerne gelernt alles. Hat da Spaß dran.
Ja, ne? Ja, genau.
Aber es gibt auch andere in seiner Altersklasse, die das nicht wollen. Die wollen telefonieren. Und ansonsten einen Brief verschicken. Und das ist ja auch in Ordnung. So, ne? Und so.
Also ich würde mich richtig komisch vorkommen, wenn ich nicht mehr irgendjemandem einfach mal eine Postkarte schicken kann. Ich finde schon schlimm, dass die jetzt neuerdings mehrere Tage dauert und nicht am nächsten Tag da ist.
Ja.
Das finde ich also einen Verlust
an
Kultur und überhaupt so.
Genau, und ich verstehe die Post, die halt sagt, wir müssen.
Also, wenn ich mal die Partei des rechten Weges gründe, ne, dann wird das eine der
Hauptforderungen. Dann kriegt man ein Problem mit dem Namen, aber.
Ja, aber dann ist das eine Hauptforderung so.
Ja. Naja, wir hätten halt die Post nie privatisieren dürfen, ne?
Ja, Das haben viele Länder sich schon überlegt, die ihre Post kaputt privatisiert haben. Also zum Beispiel, ich kriege ja oft Postkarten aus dem Auslande.
Ja.
Und wir sind in Deutschland relativ gut dran. Es gibt noch so ein paar Länder, so Malta sonst wie oder die Japaner, die sind noch viel geiler drin. Das ist richtig schön billig. Aber ansonsten ist es in vielen Ländern richtig teuer, vor allem so im Verhältnis zum Einkommen.
Also das privilegierte USPS-Postkarten, USPS, also aus den Staaten Postkarten und aus Kanada geht preislich auch noch im Verhältnis.
Naja, aber die Amis zahlen inzwischen 1,40 für so eine US-Forever-Marke.
Auch irgendwie 1,40
Dollar. 1,40 Dollar,
aber ist
ja.
Aber irgendwie immer noch dafür, dass es über den Teich geht ja. Und so.
Aber guck mal, so ein Japaner zahlt für die schnellste Beförderungsart, also Airmail zahlt da 100 Yen.
Das sind wie viele Euro?
60 Cent. Mhm. Und was beim japanischen Einkommen ist geil, würde ich sagen.
Ja.
Zumal die japanische Post ja noch erst den lateinischen Buchstaben schnell vorkriegt, dann sorgfältig stempelt, dann das Ganze in eine Zellophanhülle tut, damit das unterwegs nicht irgendwie beschädigt wird und dann sorgfältig in den Postsack nach Deutschland tut.
Oh.
Ja, ein Chinese hat mir verraten, was die Zeichen für Deutschland eigentlich bedeuten. Also ich versuche immer, wenn ich nach China irgendwas schreibe, mit Mühe so chinesische Schriftzeichen und da die Anschriften verwenden werden, sich wiederholen, erlangt man dann eine gewisse Übung. Dann sage ich, Mensch, hast das mal irgendwo gelernt, das kann man ja sogar lesen. Ich sage ja, weil das Problem ist halt sonst, so ein China-Landpostamt macht da so ein Transliterationsaufkleber drauf und dann hast du den Salat. Also ja, Deutschland heißt Land der Tugend.
Ja, dann herzlichen Glückwunsch.
Ja, genau.
Ne? So. Ja.
Ja, fand ich lustig, fand ich gut. Das wäre auch mal so ein Stempel. Überhaupt so Stempel mit chinesischen so Kanji-Zeichen, so plump.
Ja, oder halt auch einfach lustige Sätze.
Ja, mit Sicherheit. Aber da kann man ja, also Google-Übersetzer hilft dir weiter. Und es gibt sehr witzige Doppeldeutigkeiten. Es gibt so Zeichen, die kann man so umdrehen, so viel Glück und dann umdrehen. Und wenn man dann umdreht und einen Punkt weglässt, dann heißt Fahrt zur Hölle oder so. Und dann kann man, Stempel verkehrt rum ist.
Das ist mein Vibe.
Sollte man also wissen. Und Zahlenmagie und sonst irgendwie lauter Achten, aber bloß keine Vieren und so. Also
ja.
Ja, wie waren wir denn darauf gemacht? Ja, Stempel. Also Stempel in anderen Kulturen ist nochmal so ein Ding.
Genau, und in Deutschland ist halt der kleine Bruder des Siegels.
Und in Deutschland ist der wichtige Stempel rund. In arabischen Ländern ist er dreieckig, was ich auch sehr witzig finde.
Ja, genau, viereckige Stempel sind eher Verwaltungssachen.
Mhm. Auch Firmenstempel sind viereckig.
Ja, genau.
Also aber quadratisch ist ungewöhnlich. Wir hatten quadratisch.
Quadratisch habe ich jetzt in Deutschland jetzt bewusst keinen im Kopf. Ich dachte, vielleicht quadratische Stempel.
Quadratische Stempel. Wer hat denn quadratisch? Doch, ich erinnere mich. Und zwar, Kind, du sprachst wohl über Bundeswehr, so die anderen. Ich hatte drei Sorten Akten in meinem Geschäftszimmer. Und zwar im Fall der Fälle, nicht, wenn irgendwie ein Krieg ausbricht, dann gab es Akten, die musste man vernichten. Dann gab es andere, die musste man irgendwie irgendwo hin verbringen. Und was war mit den dritten?
Egal.
Ja, noch irgendwas anderes. Jedenfalls, und das waren so Dreiecke, Vierecke, Kreise. Das waren auch so Stempel, das waren so Symbole, die auf allen Ordnern, Schriftstücken drauf waren, damit man sicher sehen kann, was man also irgendwie 32 Stunden nach Beginn des NATO-Alarms verbrennen muss. Dazu hatte ich in meinem Dienstzimmer immer zwei Kanister Diesel und ein Kanister Benzin, weil 2:1 mischen, um das dann auch bewerkstelligen zu können. Das braucht also immer nach Diesel in meinem Büro.
Mit den Vorrätigen halten oder hast du einfach so getan?
Nein, es gab eine Dienstvorschrift. Es gibt für alles eine Dienstvorschrift, denkst du denn?
Geil.
Darum roch es in meinem Büro mit der mechanischen Schreibmaschine halt immer nach Diesel.
Geil.
Ja, ne? Ja, ne? Also, ja. Ne? Und genau, wir haben dann auch die für besonders dumme Unteroffiziere die Geheimhaltungsstufe VLV erfunden. Vorlesen, vernichten.
Achso, Vorlesen, vernichten. Ja, finde ich gut.
Ja, genau. So ein Stempel hatte damals noch einen gewissen humoristischen Wert.
Ja, und vor allem, wenn man jetzt das noch überlegt, ist bei Scarfolk, nicht existierenden Stadt, Plakaten, wo nichts draufsteht, drunter immer steht, for more information, please reread.
Ja.
Das ist eine schöne Mischung gerade in meinem Kopf.
Natürlich. Also was mir auch auffällt, das stimmt gerade, wo wir über Postkarten reden und so, also gerade in asiatischen Ländern machen die Leute auch immer so kleine runde Stempelchen auf ihre Postkarte. Ob das jetzt ihr Name, irgendwas ist, das sind nicht immer irgendwelche Schriftzeichen, das sind auch manchmal irgendwelche stilisierten Vögel, die über irgendwelche Wälder fliegen und ich weiß nicht was, aber das scheint also in Asien so ein Ding zu sein mit dem, und die sind nicht größer als ein Zentimeter so.
Wir machen sowas Ähnliches übrigens bei Büchern.
Stimmt, bei Büchern, Ex-Libris, so klug.
Das waren früher Stempel, heute sind es meistens Aufkleber.
Ich wollte gerade sagen, ich kenne es eigentlich auch eher als Aufkleber.
Das ist neu, also früher hat man das gestempelt. Und zwar hat man dann so ordentlichen Kupferstich zum Stempeln gekriegt, das war richtig teuer.
Ja.
Und die gibt es mittlerweile in modernen Fassungen auch sehr klein.
Mhm.
Und auch ähnlich so ein 1,5 Zentimeter, wo quasi Initialien nur drin sind, Kunstvoll oder dergleichen, solche Dinge.
Ah, Okay.
Aber auch das macht ja, dieses Buch gehört mir. Der Stempel auf der Postkarte, ich bin hier.
Mir fällt gerade ein, jeder Hackspace hat ja einen Stempel für die Pässe.
Ja, das finde ich ja schwierig mit den Pässen, aber ja.
Ja, ja, ja.
Weil es sagt, ich war da. Ich genau, war in der Seabase gewesen.
Genau, und das darum geht es ja nur. Bei dem, also man muss dazu vielleicht hackerspaces.org.
Genau. Es gibt den Hackerpass und man kann das Ziel natürlich von allen Hackerspaces einen Stempel zu haben, dass ich da war.
Ja, was ganz schön anstrengend werden kann.
Genau, und auch kostspielig.
Ja, ja, ja.
Auf
ja.
jeden Fall macht der Stempel halt, sagt, ich war da, weil ich den Stempel nur an diesem Ort bekomme.
Genau.
Das Lustige ist, ja. wenn jetzt aber die Seabase zum Beispiel auf dem Kongress wäre und dort den Stempel mitnimmt und dort stempelt.
Ja, wir haben immer ein Secret. Sekretariat.
Ja, dann ist da man aber auch noch gar nicht hier gewesen, sondern nur dort.
Genau. Wir sind ja nicht an Raum und Zeit gebunden.
Ja, ja, aber dahin. Es geht darum, dass Leute...
Und der Seabase-Stempel ist meistens grün.
Ja, es geht aber darum, dass er meistens, nicht immer.
Tja.
Aber die Idee ist ja eigentlich dabei, dass man den physischen Heimatort dieses Spaces aufgesucht hat und das dadurch belegt bekommen. Jetzt hat man so einen Kongressstempel bekommen und ich hab mir so, ja, da war ich aber gar nicht, da war ich doch in Hamburg gewesen, gar nicht in Berlin. So, was sagt der Stempel jetzt eigentlich noch aus?
Tja.
Weil Leute gehen davon aus, wenn sie erstmal sehen, dass ich in Berlin war. Magie von Stempeln.
Magie von Stempeln. Darum darf der Notar ja auch immer nur in dem Bundesland notarisieren, wo er Notar ist.
Ja.
Der Berliner Notar darf ja in Brandenburg nicht.
Und umgekehrt.
Genau. Alles so.
Er darf Sachverhalte ausstellen.
Ja, 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 natürlich.
Aber ja.
Ach ja.
Ja.
In kleinen Staaten ist es bestimmt noch alles viel lustiger so. Weil es gibt ja auch internationale Abkommen aus dem vorletzten Jahrhundert häufig darüber, wie dann so Stempel und Urkunden aus anderen Staaten in anderen Staaten wiederum zu behandeln sind.
Ja,
und
da gibt es
wie zum Beispiel die Urkunde eines Notars von woanders her. Und
ja, da gibt's Vorlagen für.
Genau.
Wie ein, da gibt es ein Fachwort von, nicht Affidavit.
Apostille.
Apostille.
Ja.
Genau.
Nach der Haager Übereinkunft von 1905.
Die gute alte Apostille.
Ja. Könnt ihr ja mal eingeben. Also man kann Bürokratie unendlich weiter treiben, liebe Freunde.
Die Beglaubigung von Urkunden für das Ausland.
Genau. Manchmal ganz praktisch.
Übrigens ist 1961 mit kleines Hager-Abkommen.
Was?
Wurde geupdatet.
Ach so, okay, ja, das kann natürlich sein.
Ja.
Jedenfalls, genau, ich habe auch noch so irgendwelche Urkunden, da hat noch irgendein Notar im Ausland den französischen Text dieses Abkommens hinten dran geklebt. Vielleicht musste man das früher, ich weiß nicht. Also ja, also da war dann so die Urkunden hinten dran, so mit diesem üblichen, ne, tollen Klebstoff und noch ein Stempel und dann war dann so halt auf Französisch Convention de la Hague über die und so weiter.
Das könnte aber auch die Legalisation gewesen sein.
Möglicherweise, weil manche Staaten machen einen Riesenaufwand, in anderen Staaten ist das völlig egal. In Schweden, wo man alles vereinfachte, war das besonders lustig, da ging man zum Notar und dann ging man mit der Urkunde von einem Notar zum anderen Notar und der hat dann die Apostille dran geklebt.
Ja.
Nicht, ich weiß nicht, in Deutschland muss man, glaube ich, zum Gerichtspräsidenten, das macht natürlich in jedem Bundesland anders.
In Berlin macht das übrigens,
Wer macht das in Berlin?
Auf der Webseite, Augenblick, direkt bei uns, beim Serviceportal, also direkt beim Bürgeramt.
Ah, das Bürgeramt macht Apostillen? Das ist ja
noch mal,
sensationell. Weiter.
Nein, Entschuldigung, beim Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten.
Beim Labo.
Beim Labo.
Na, immerhin nicht beim Lageso.
Und geht zwar ja Abteilung Pass- und Ausreiseangelegenheiten in Sonderfällen, Apostillen und Beglaubigungen.
Jawohl. Da haben wir es. Ja, ne, genau. Sehr gut.
Noch Hinweis irgendwas? Für die Ausstellung von Apostillen zur Vorlage bei russischen Behörden.
Ah.
Ein PDF. Ich bin jetzt einfach mal neugierig. Das ist
ja
langweilig.
Ja, natürlich ist es langweilig.
Aktuell kommt es häufig vor, dass antragstellende Personen von russischen Behörden abgewiesen werden.
Ja, warum auch nicht?
Grund dafür ist, dass die russischen Behörden die hier praktizierte Anbringung der Apostille an Urkunden nicht als nicht korrekt ansehen.
Ja, sehr gut. Sehr gut.
Die Verwaltungsvorschriften über die Beglaubigung inländischer öffentlicher Urkunden für die Verwendung im Ausland gibt nicht vor, wie eine Apostille an einer Urkunde angebracht wird.
Siehste? Ja. So kann man dann alles trollen.
Um Mehrfachvorsprachen und doppelte Gebührenerhebung zu vermeiden, informieren Sie sich bitte vorab bei der Behörde, wo Sie die Urkundenbeglaubigung vorlegen möchten, wie die Apostille angebracht werden soll.
Wunderbar. Das erinnert mich an dieses Zollverfahren, wo erstmal die Verzollung simuliert wird, damit man.
Noch eine Sache.
Ja.
Es besteht die Möglichkeit, die Apostille an die Urkunde zu heften oder zu kleben.
Ja.
Es lebe die moderne digitale Verwaltung.
Ja. Kleben, vor allem Dinge ankleben, finde ich super. Wenn gewisse also überhaupt, das sind, finde ich, die schönsten Urkunden, die durch Ankleben so langsam größer und unförmig werden. Oder auch die zusammengenäht sind mit Fäden, die finde ich auch gut.
Ja, furchtbar schlecht zu scannen. Auch die genähten, ja, furchtbar schwierig einzuscannen.
Ja, aber die genähten sind doch großartig so. Also das ist,
geht so.
Ja, finde ich.
Ja, also ich denke mir halt auch so, schöne Urkunden, aber was zur Hölle stimmt denn nicht mit euch?
Ja, ich nehme
ein signiertes PDF.
Da gibt es aber viele Länder, die finden das total schön.
Ich nehme ein signiertes PDF.
Ja. Also manchmal ist es kompliziert. Und ja, in der Tat, Gebühren ist natürlich der Punkt. Die Bürokraten haben ja früh erkannt, dass man unfassbare Geldmengen nehmen kann für
sowas. Ja, es geht aber auch darum, so wir halten uns Bürokraten, weil der Staat erbringt für die BürgerInnen Dienstleistungen. Ja. Das sind alles Sachen, die man nicht zwingend machen muss, wenn man nicht will.
Ja, das ist leider wahr. Ja. So, warte mal, Siegel, Stempel und überhaupt. Wir hatten schon ziemlich viele Infos, hatten wir schon.
Ich glaube, wir haben gut abgeschwiffen.
Also über Aufkleber haben wir noch nicht gesprochen. Also es gibt ja Siegel auch in Form von Aufklebern. Haben wir kurz
gemacht, das ist dann
auch statt Siegel gibt es auch gerade seit Einführung oder Erfindung dieser holographiemäßigen Dinge, die man angeblich nicht so leicht nachmachen kann.
Visa-Kreditkarten meinst du?
Genau, Visa-Kreditkarten-Aufkleber, ja, genau. Ja. Das war mittlerweile ein großer Sport, dass man die so von der Rolle irgendwo auf Hackerveranstaltungen schneiden konnte.
Ja.
Genau, da war da immer so ein Vogel drauf oder sowas. Genau. Das war dann sicher. Sah sehr Ampel drauf. Ja, sicher.
Sicher. Hat Visa damals gesagt, es ist sicher.
Ja, Bundesadler auch. Ne? Bundesadler sind auch, ich glaube, das ist schon richtig illegal mit den Bundesadlern von der Rolle.
Das ist richtig illegal und kann ich nicht empfehlen.
Es gibt ja auch verschiedene Adler, ist ja nicht so, dass es immer nur einen gäbe. Muss man auch den richtigen nehmen noch.
Ja, da kommt noch schnell hinzu.
Genau, es gibt auch verschiedene Bären, wie wir schon gelernt haben.
Auch und welcher Adler wo hängt oder wo
genau
wird. Und auch das steht in welche, der Verordnung.
Und in welche Richtung er guckt, glaube ich auch. Ne?
Der guckt immer in die gleiche Richtung.
Ja, tut er?
Ja.
Okay, vielleicht.
Zum Beispiel der Adler im Bonner Bundestag, ja, wird auch immer die liebevoll fette Henne genannt.
Ja, stimmt, das ist der auf dem Euro hinten drauf ist, der dicke. Ist
so ein bisschen ist der dick, pummelig.
Während ja der Weimarer Republikadler, der die Nazizeit auch mal überlebt hat, ist ja so ein ganz magerer, gerupfter.
Ja, der ist gerupfter Adler,
genau,
der Weimarer Republik
halt. Der ist mager, ja. Und der wurde eigentlich deswegen weiter benutzt, weil halt, wie du sagst, Stempelmangel 45 hat man halt die Stempel von vor 33 wieder vorgeholt und damit weitergestempelt.
Ja.
Deswegen hat dieser Adler auch überlebt. Also es ist eigentlich der Weimarer Adler, der auf den meisten Bundessiegeln drauf ist.
Finanzamt
hat den immer noch.
Dieser dünne,
das ist der dünne.
Dürre, das ist der Weimarer.
Und das war früher auch der Postadler übrigens, der Weimarer Adler. Also den Poststempel war der nämlich auch.
Ja.
Ich besitze noch eine alte Genehmigung zum Betrieb eines Rundfunkempfängers.
Ach, damals.
Da war das auch noch drauf. 2 Mark im Monat Gebühren, da war es auch noch so drauf gestempelt mit so einem Adler.
Ja.
Ja, und das war wohlgemerkt Bundesrepublik West Nachkrieg, ja, also 1960 oder so. Die Genehmigung zum Betrieb eines Rundfunkempfängers. Ist ja nicht so, dass man hier einfach so.
Man wollte damals wissen, wer das Radio hört.
Genau. Und ob er das darf und ob man das auch sozusagen verzollt hat. Nein.
Ob das überhaupt geht, überhaupt erlaubt ist.
Ja. Ja, warte mal, was haben wir denn jetzt noch?
Die Post hat versiegelt die Telefonanschlüsse.
Stimmt, und Fernschreiber hatten auch so an diesen Kämmen, die für die Absenderkämmung so ein Siegel. Und warte mal, Aufkleber. Wer hat denn noch irgendwie Aufkleber zum Versiegeln von irgendwas benutzt? Da gab es auch noch.
Also Gerichtsvollzieher,
Polizei. Ja, genau.
Feuerwehr darf, macht aber, hat glaube ich keine.
Nee, glaube ich nicht, aber jedenfalls so dieses, genau, don't cross this line so, genau, gab es auch auf Deutsch, ja.
Nee, also auch, wenn jetzt in der Wohnung, wo der Mord geschieht.
Ja, genau.
Die wird, der Tatort. Die Tür wird zugemacht und dann kommt es drauf, damit klar ist, dass niemand drinne war.
Stimmt, genau.
Leider und vergessen, die Nebentür abzuschließen.
Ja, aber es ist jedenfalls hochgradig strafbar, wird an Eiern aufgehängt, wenn man dieses Siegel erbricht, ja. Mhm.
Ohne Erlaubnis.
Genau, ohne Erlaubnis. Genau. Ja.
Weil es lustig ist, wenn man, sie dürfen jetzt wieder reingehen, ja, aber das Siegel ist doch ja, machen sie halt kaputt.
Ja, genau. Ja, genau.
Weil ich es schriftlich
habe. Haben wir ein Erlaubnis, ja, genau. Nö. Ja, genau. Ach Mensch, es ist wirklich, wirklich, wirklich kompliziert.
Ja, und es könnte alles sehr viel unkomplizierter sein. Was wir halt machen, ist, dass wir bei ganz vielen Dingen, wo es um Stempel und Unterschriften geht, einfach Traditionen fortführen, die überholt sind. Die in ihrer Wirkweise überholt sind,
ja,
die in ihrer Funktion überholt sind, ja, weil wir einfach modernere Technologie haben,
ja,
modernere Prozesse haben.
Aber sie sind halt irgendwie anerkannt und Traditionen.
Ja, und Traditionen sind ja auch so wichtig.
Ja.
Ich glaube, wir kriegen halt so lange keine moderne Verwaltung im Sinne von mit modernen Prozessen, die nicht Scheißprozesse sind, wenn wir nicht auch grundsätzlich das Prinzip von Stempeln, Siegeln, Unterschriften überdenken. Wo brauche ich das? Wie darf es aufstellen? Warum darf ich? Ich darf ein PDF mit meiner Unterschrift drauf nicht hinschicken per E-Mail, aber ich darf es als Fax schicken, was ich über das gleiche Gerät mache. Das ergibt keinen Sinn.
Mhm.
Ne? Wenn ich irgendwie das PDF durch ein Tool durchjage, das aussieht
wie... Zumindest 2FA haben irgendwie,
das ist, ja. Wenn ich das durch ein Tool durchjage, das aussieht, als ob ein Flachbettscanner eingescannt ist, dann ist es kein Thema. Weil dann ist die Unterschrift plötzlich wieder original, auch wenn ich sie am Rechner reingemacht habe. Weil es ist nicht eigenhändig unterschrieben. Aber warum? Aber der Akt des Unterschrift reinsetzens ist doch auch unterschreiben. Was ich ja ganz oft mache, ist, ich drucke das PDF aus und scanne es wieder ein.
Oh ja, das ist ja eine heutzutage sehr beliebte
Übung. Und was ich ja bei Mac sehr liebe, ist ja irgendwie in Vorschau kann ich ja Unterschrift. Ich habe irgendwann mal den Stempel genommen und habe das als Unterschrift eingescannt.
Ja.
Das heißt, ich kann eine Unterschrift mit Stempel drauf magieren.
Ja, finde ich gut.
Ja.
Hab ich auch schon, das hatte ich schon in den 90er Jahren irgendwie für Microsoft Word, so die .bmp Bitmap von meiner Unterschrift für den Brief so.
Ja, die Unterschrift, das, ich hatte halt, weil es sind so Dokumente, die ich halt nicht mehr, die ich halt einfach verschicken muss, per Mail, die ich halt nicht vorher ausdrucken will und irgendwie einscannen will, das ist albern.
Ja, es nervt auch ein bisschen.
Also ich finde immer auch den Akt des Unterschreibens, das ist halt auch, wie gesagt, etwas unterschreiben.
Aber ich sag dir auch 2025, von einer Sparkasse tatsächlich bekam ich wirklich per E-Mail PDFs geschickt, die ich auszudrucken hatte, zu unterschreiben, wieder einzuscannen und per E-Mail zurückzuschicken. Das war der definierte Prozess.
Weil das ist dann nämlich die Sache. Das ist dann, du hättest es am Rechner ausgefüllt und unterschrieben, das wäre falsch gewesen.
Genau.
Du musstest es Akt des Unterschreibens. Genau. Den haben wir noch nicht transzendiert auf, ich setze meine Unterschrift rein.
Genau.
Weil das ist ja nichts anderes. Also auch wenn ich mal hier mit sitze, Apfel A und dann Unterschrift hinzufügen drücke, das ist ja
ja, ja. Ja, 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 ja.
Eigenhändig. Ne? Ja. Ich habe gerade wild mit meinen Händen gewedelt.
Ja, ja, ja. Genau.
So, es spart nur Papier, es spart Arbeit und es geht sehr viel schneller. Aber wir haben das, wie gesagt, nicht wegtranszendiert.
Also bräuchte man im Grunde ein kleines handliches Gerät, was ins Portemonnaie passt, so Scheckkarten groß, haha, was sozusagen eine Signatur enthält, was irgendwie stempeln kann oder so eine Art Schablone zumindest ist oder so. Also man müsste die Tradition und Moderne, man müsste das so in einem Gegenstand-Token vereinen irgendwie. Und wo dann auch bei Höchststrafeverbot, also der darf auf keinen Fall wegkommen so.
Dass Sachen nicht verlieren dürfen, Checkkartengröße, ganz schwierig.
Ja.
Also ich würde es verlieren, 13 Mal bis 14 Mal.
Wenn man jedes Mal einen Finger weniger hat, dann passt man drauf auf.
Dann sind bei den Füßen halt schon und kann ja auch nicht mehr unterschreiben.
Ja, dann passt man drauf auf.
Ja, aber kann gar nichts mehr unterschreiben. Also ich finde ja auch Körperstrafe schwierig.
Ja.
Aber wir müssen halt diesen Akt des Unterschreibens endlich mal auch rein gedanklich transzendieren.
Ja, finde ich auch. Also genau, aber
der Akt ist halt nicht mehr, ich bin hier mit einem Stift.
Ja, aber man könnte doch irgendwie das digitale Signieren irgendwie verkörperlichen, sodass es irgendwie haptisch erfahrbar ist, irgendwie, keine Ahnung.
Ich habe ja mal so früher gehabt, da hatte ich mir ein Makro geschrieben, da hatte ich so einen roten Button mit USB angeschlossen, da habe ich draufgehauen und dann ging der Schrift rein. Ne? So,
ja.
Ich glaube, es geht darum, dass das die Idee halt auch ist, so dieses Eigenhändige Unterschreiben, so ich habe mich bewusst dazu entschieden, das zu unterschreiben. Der Prozess dauert einen Ticken länger, als einfach das einzufügen.
Naja, das, was wir nicht wollen, ist natürlich vielmehr so gerade auf, wenn natürlich jedes Neugeborene so gleich sein Private Key implantiert bekommt.
Das möchten wir nicht, nein.
Genau. Nicht, aber das wäre eine solche Lösung, von wegen anwesend und eigenhändig.
Vor allem möchten wir Private Keys auch wechseln können, meine Private Keys haben sich ja auch gewechselt mit dem Namen.
Ja, genau. Siehst du, da fängst du nämlich an. Ja.
Wir können natürlich auch auf die Steuer-ID stempeln.
Stimmt, die TIN, so heißt die doch, ne?
Nein, das ist noch eine andere, die TIN.
Ach so. Also eine TIN ist keine Steuernummer. Nee, eine Steuernummer ist noch wieder was anderes.
Nein, die Steuer-ID ist deine eindeutige Steuer-ID, die du immer hast.
Aber das ist nicht die TIN. Ich dachte. Also ich weiß, dass die Steuernummer nicht die Steuer-ID ist, aber ich wusste nicht, dass es zwischen TIN und Steuer-ID noch einen Unterschied gibt.
Oder warte.
Ich weiß, dass Firmen gerade, jetzt auch eine TIN kriegen sollen, nicht? Aber.
In Österreich ist es doch die Steueridentifikationsnummer. Doch, Entschuldigung, das ist die TIN, die Steueridentifikationsnummer. Taxpayer Identification Number. Gibt es auch hat das IRS bisher und wir haben das zum Beispiel, wenn ich wenn die Arbeitgeberdaten für die Lohnsteuer nicht elektronisch übermittelt worden sind, komplett.
Genau.
Dann habe ich nur eine TIN auf meinem
Ja, das kenne ich auch.
Und dann muss ich die eintragen.
Ja, ja, ich habe noch.
Das ist aber eine andere TIN
als. Jemand Angestellte musste ich nach seiner TIN fragen, damit ich ihn auch legal bei der, was weiß ich was, Versicherung anmelden konnte.
Ja.
Ja. Das wird ja ohnehin alles noch sehr viel lustiger hinkünftig.
Ja, oder schlimmer.
Ja, also wenn ich so überlege, wie schrecklich das Leben des Steuerberaters jetzt geworden ist.
Ich habe ja kein Mitleid mit Steuerberatern übrigens, weil die meisten machen keine gute Arbeit, aber das ist auch mal für einen anderen Podcast.
Das für einen anderen Podcast, können wir auch mal machen, genau.
Steuerberatung? Ich weiß nicht.
Nein, nicht so ein bisschen renten, so keine Ahnung. Also mein Steuerberater ist deutlich weniger als halb so alt wie ich und ich finde das sehr erfrischend, wie wenig verdorben von den modernen Dingen er so ist.
Das ist schön.
Ja.
Ja.
Jetzt erzähle ich ihm ständig von früher und was für ein Scheiß das war und dass das keineswegs alles besser war und ohnehin so.
Genau, war es auch nicht. Aber ich glaube, wir sind dann jetzt durch.
Ja, wir können mal sagen, es sei okay, ne?
Ja.
So hier, damals TM und so, Ausgabe vom, was haben wir heute, 14. Juli, französischer Nationalfeiertag, ne? Ja.
Na, von mir aus?
Ja, 14. Juli 2025, bürgerlicher Zeitrechnung aus dem Soundlab des Seabase, der Raumstation unter Berlin-Mitte. Mit Tomate und Ajuvo und die Hausmeisterfolge kommt dann nächstes Mal. Gehabt euch wohl und verbreitet den Link zu diesem Podcast. Tschüss.
Tschüss.